Der HSV gewinnt bei Leipzig und der Club holt einen Punkt in Hoffenheim und ist darüber sogar noch enttäuscht. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Wir sprechen über den vierten Spieltag in der Bundesliga der Frauen und das tun wir mit Alina Ruprecht und Florian Rümmele. Jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass meine Gäste hier sind. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass Alina Ruprecht hier ist. Vielleicht habt ihr ihr Buch gelesen, ich hoffe, ihr habt ihr Buch gelesen. Alina, schön, dass du da bist.
Danke, immer cool dabei zu sein.
Ist jetzt auch schon eine Weile her, war das 2022, als euer Buch rausgekommen ist?
Ja, irgendwie ja. So in dem Zeitraum, ist echt schon ganz schön lange her.
Ja.
Ich kann auch irgendwie sein, so um den Dreh rum mit der WM damals.
Mhm, genau, das glaube ich eben. Das glaube ich auch. Naja, also schön, dass du wieder da bist und schön, dass auch Florian Rümmle hier ist. Ihn kann man lesen unter anderem im Frauenfußballmagazin, bei Mir ist ein Rot. Man kann ihn auch hören, wenn man auch nur ein bisschen den FC Bayern Frauen folgt, dann sieht man ihn auch häufiger mal in irgendwelchen Social-Media-Beiträgen. Flo, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich freue mich, mit euch über den Spieltag zu sprechen und das ist ja wirklich erstaunlich. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, der Club holt einen Punkt in Hoffenheim, der HSV gewinnt in Leipzig, Union gewinnt in Jena. Alina, vor dieser Saison haben wir noch drüber diskutiert, also jetzt nicht wir, aber viele haben miteinander diskutiert, ob diese Aufstockung auf 14 Teams vielleicht dazu führen könnte, dass es weniger ausgeglichen wird in der Liga. Muss man vielleicht sogar genau das Gegenteil festhalten und sagen, es ist sogar ausgeglichener geworden durch diese drei Aufsteiger?
Wenn man sich die Tabelle, die aktuell anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass es ausgeglichener ist. Da haben sich jetzt auch viele von den Aufsteigerteams, HSV, Union, haben sich jetzt auch im Tabellenmittelfeld festgesetzt, was ja wirklich sehr, sehr nah beieinander ist. Natürlich sind wir jetzt noch sehr, sehr früh in der Saison, aber es ist einfach auch fürs Produkt Frauen-Bundesliga sehr, sehr spannend, so klangvolle Namen wie HSV, Union Berlin, einfach auch Fußballvereine mit richtig Tradition dabei zu haben. Das waren auch tolle Spiele, die bisher gemacht haben. Die schlagen sich wirklich gut. Also auf jeden Fall ausgeglichen. Da hat immer positive Seiten, die Aufstockung, negative Seiten. Natürlich, dass wir jetzt die englischen Wochen haben, dass noch nicht alle Spielerinnen voll Profis sind, die dann natürlich mit den Spielen unter der Woche Probleme bekommen für die Auswärtsfans oder auch für Heimfans. Also es ist teilweise sehr, sehr schwierig, obviously, dann am Abend ins Stadion zu kommen. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Aber wenn man jetzt, also Punkte anzusprechen oder zu bemängeln oder auch hervorzuheben, aber jetzt rein von der Qualität her, würde ich schon sagen, dass es der Frauenbundesliga gut tut, HSV Union dabei zu haben zum Beispiel.
Die armen Klubberer wurden jetzt hier gar nicht genannt. Die haben doch auch einen Punkt geholt in Hoffenheim. Aber ich nenne sie jetzt mal hier noch mit dazu. Flo, wie denkst du denn über die Aufstockung jetzt nach 4 Spieltagen, auch wenn es früh ist, klar?
Ja, man redet ja immer über das Produkt Frauen-Bundesliga, wobei ich das eigentlich nicht so gerne sage, aber es stimmt eigentlich schon. Und ja, wie Salina schon gesagt hat, die großen Namen tun dem Produkt Bundesliga gut. Es tut gut, dass in großen Stadien gespielt wird, dass man nicht immer RB Leipzig zu Hause am Rotherweg sehen muss mit dieser sehr miserablen TV-Perspektive. Also das ist sicherlich ein Upgrade, dass die auch dann manchmal in die große Arena überziehen. Aber auch sportlich wissen die Aufsteiger durchaus zu überzeugen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptunterschied, wenn man jetzt vergleicht zu den vorherigen Saisons, weil da eben einfach Aufsteiger dann hochkamen, die sportlich nicht die Qualität hatten. Und jetzt finde ich schon, dass die Mannschaften auch durch ihre Investments, die sie gemacht haben, gerade Union Berlin hat ja sehr gut, aber auch sehr teuer eingekauft, ja eigentlich kein richtiger Aufsteiger sind, sondern eigentlich schon so vom Kader ein etablierter Mittelfeldclub, sage ich jetzt mal. Und das merkt man schon. Also die Tabelle ist zwar erst 4 Spieltage alt, aber sie lügt nicht, wie man so schön sagt.
Sie verzerrt vielleicht noch, das werden wir natürlich bald wissen, weil das Auftaktprogramm ist schon sehr unterschiedlich. Also wenn man sich anguckt, gegen wen Union zum Beispiel gerade gespielt hat und gegen wen Jena gerade gespielt hat, dann muss man diesen einen Punkt von Jena vielleicht noch höher hängen, der ja am letzten Wochenende stattgefunden hat und in München erzielt wurde. Das haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Aber es ist schon interessant, einfach wie das die ganze Liga verändert, diese drei Aufsteiger. Ich weiß nicht, ob es bei allen drei Aufsteigern gleich gewesen wäre, aber es habt ihr ja gerade auch schon angesprochen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt wollen wir aber in den Spieltag reinblicken. Wie immer ist es so, wir haben die Spiele unter euch aufgeteilt. Jeder von euch hat sich welche daraus gepackt. Ich habe wie immer alle 7 gesehen. Deswegen wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir vielleicht manchmal so ein bisschen Ping-Pong spielen. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das wurde gerade eben erst für uns 3 abgepfiffen. Es fand in Leverkusen statt, zwischen Leverkusen und der Eintracht aus Frankfurt. Und Leverkusen erwischt einen sehr, sehr guten Start mit einem Strafstoß. Also erstmal fällt nach dem Handspiel, das zu dem Strafstoß führt, ein Treffer. Wir wissen nicht so ganz genau, ob Vanessa Fudala da im Abseits stand und deswegen Nadine Westerhoff auf Strafstoß entscheidet. Nichtsdestotrotz, Vanessa Fudala tritt an und trifft dennoch sehr, sehr platziert in der 7. Minute zum 1:0 und in der 27. Minute kann sie auf 2:0 erhöhen. Die Eintracht tut sich lange schwer. Kurz vor der Halbzeit kann Blomqvist aber per Abschau-Stauber nach Schuss Reuteler auf 1:2 verkürzen. Und dann, Flo, wird's interessant, weil die Eintracht dann in der zweiten Hälfte doch eher am Drücker ist. Also bis zur 71. Minute hatte Leverkusen nur 32% Ballbesitz und keinen einzigen Schuss. Frankfurt hatte jetzt auch nicht das Füllhorn an Chancen. Aber das 2:2, es lag die ganze Zeit in der Luft, ähnlich wie die vielen Grätschen und Faust, die es in der Schlussphase gab. Am Ende blieb's aber bei diesem 2:1 von Leverkusen. Findest du denn erstmal, das ist ein gerechtes Ergebnis?
Ich würde schon sagen, ja. Also vor allen Dingen, wenn man sich so die erste Halbzeit anschaut, da war Frankfurt eigentlich gar nicht auf dem Platz. Das war eine sehr schlechte erste Halbzeit, fand ich. Das Tor, das sie schießen, kommt dann so ein bisschen aus dem Nichts heraus, war eigentlich mit dem ersten Angriff, den sie platzieren konnten. Du hattest es schon angesprochen. Leverkusen hat sehr schnell eigentlich eine 2-0-Führung herausgespielt, hat das Mittelfeld kontrolliert, fand ich auch. Also gerade Elisa Sens hat sich da auch sehr schwer getan, da für Ordnung zu schaffen, wurde dann ja auch nach einer Stunde schon ausgewechselt, relativ früh, zusammen mit Laura Freigang. Also das war auch schon so ein Fingerzeig von Nico Anautis. Danach wurde auch, als Anjomi dann reinkam, fand ich die Frankfurterinnen dann auch etwas zwingender. Sie hatten zwar, also es lag, ich gebe dir recht, es lag so ein bisschen der Ausgleich in der Luft, aber so ganz klare Chancen hatten sie dann, fand ich jetzt nicht. Gegenteil, Leverkusen hat auch noch hin und wieder so ein bisschen Nadelstiche setzen können. Aber was mich mehr überrascht hat, war, wir sprechen vom 4. Spieltag und die Zweikämpfe, die Intensität, auch das, die Trainer an der Seitenlinie, das hat sich so nach letzter Spieltag angefühlt und es geht um die Champions-League-Qualifikation. Also man hat schon sehr, sehr stark gemerkt, wie angespannt vor allem die Frankfurterinnen war, weil die jetzt ja auch nur bei 6 Punkten stehen nach 4 Spielen und dass sie dieses Spiel unter keinen Umständen verlieren wollten. Ja, aber schlussendlich konnten sie es nicht verhindern und ich finde, Leverkusen hat das nicht zu Unrecht gewonnen.
Also es gab insgesamt 3 gelbe Karten gegen die Trainerbänke, einmal gegen Petzold, dann gegen Anautis und noch gegen einen Analysten. Leider habe ich da gerade den Namen nicht parat. Meiner Meinung nach hätte der auch die 2. gelbe Karte sehen müssen, aber ist ja immer schwer zuzuordnen. Und wenn es nicht zuordnenbar ist, dann bekommt es ja tatsächlich der Cheftrainer die gelbe Karte. Also allein da gab es 3 gelbe Karten und im Spiel ja auch so einige. Also Sebel zum Beispiel macht in der 2. Hälfte das identische taktische Foul, das sie in der 1. Hälfte schon gemacht hat, hätte sehr gut auch gelb-rot sein können. Da hat sie ganz schön Glück gehabt, dass sie eben nicht vom Feld gehen musste und dass sie dann quasi vom Feld gehen durfte als Auswechslung dann kurz darauf. Also Roberto Petzold hat es auch ganz genauso erkannt und hat sie schnell ausgewechselt. Also es war sehr physisch, dafür ja aber auch spielerisch nicht so ganz überzeugend. Das ist ja, glaube ich, das, was du meinst, wenn du sagst, die großen Chancen hatte Eintracht Frankfurt nicht. Also es gab diesen Schuss von Reuteler, der abgefälscht war. Ich fand, das war eine bessere Chance. Wir hatten den Pfostentreffer von Chiba. Das war definitiv noch eine. Aber woran würdest du denn sagen, lag das denn, dass die Eintracht, die ja so viel Qualität in der Offensive hat und irgendwann auch alles auf Offensive gesetzt hat, also als dann Anjomi kam und Chiba, da war es dann eher so ein 4-3-3, also da haben sie noch mehr nach vorne gelegt. Warum hat denn das nicht zu mehr Chancen geführt?
Woran es lag? Am Gegner. Die Leverkusenerinnen haben eine sehr gute Partie gespielt, finde ich. Ich habe auch so im Freundeskreis darüber gesprochen, Leverkusen, ja, jetzt in dieser 2. Saison sind die jetzt mehr als das One-Hit-Wonder, als sie letztes Jahr waren. Und ja, offensichtlich sind sie das. Die Leverkusenerinnen haben mir schon in der Allianz Arena gut gefallen, haben da ein sehr gutes Spiel gemacht, müssen da nicht unbedingt verlieren. Da hat Bayern so ein bisschen mit der Standard Stärke, die sie dann doch haben, kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Und auch ja, mit einer Elfmeterentscheidung, die Leverkusen nicht kriegt. Also das kann auch anders ausgehen. Und dann haben sie ja jetzt dann 3 Spiele in Folge gewonnen und das eigentlich relativ souverän runtergespielt. Also ich finde schon, es lag am Gegner. Und Frankfurt hat aber auch so ein bisschen die PS nicht auf die Straße bekommen. Also gerade Reuteler wird ja sonst normalerweise immer gerne auch mal geschickt und da wird dann versucht, auf den Außenbahnen Freiräume rauszuspielen. Das ist ihnen gar nicht gelungen. Freigang war auch eigentlich kein Faktor. Ich hatte schon gesagt, dass Sens Probleme hatte. Mhm. Die technische Direktorin oder Leiterin Katharina Kiel hat in der Halbzeitpause beim Magenta Sport gesagt, naja, dass man so ein bisschen den Rhythmus jetzt nicht gewohnt sei, dass man so viele Spiele machen müsste und hat sich auch so ein bisschen über den Spielplan beschwert. Das war jetzt ja das 5. Spiel in jetzt 14 Tagen für die Eintracht, wovon es wird das 5. sein, weil sie spielen am Sonntag im Pokal bei Viktoria Berlin. Also dann haben sie in 14 Tagen 5 Spiele gemacht und davon 4 auswärts. Das ist jetzt so ein bisschen angesprochen, dass man keine Zeit hat, um an den Dingen zu arbeiten, die einem negativ auffällt. Auffallen während des Spiels. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil dieser Umbruch, den Frankfurt gemacht hat, der ist ja zu Teilen selbst gewollt. Das ist ja ein Weg, den sie selbst gehen. Damit kann man ja eigentlich rechnen, dass das passiert. Und dann müsste man halt seinen Kader vielleicht auch noch auf der einen oder anderen Position so verstärken, dass man dann auch noch Möglichkeiten hat, von der Bank dann vielleicht dementsprechend noch anders zu wechseln. Die Frankfurter haben einen guten Kader. Und ich finde, sie sollten das nicht als Ausrede gelten lassen, dass sie jetzt viele Spiele haben und viele reisen, weil das ist ja eigentlich genau das, was sie wollen. Aber sie haben es nicht auf den Platz bekommen in den ersten 45 Minuten. Erst als dann Anjomi reinkam, wurde das Spiel besser. Und ich finde, darin allein 20 Minuten reichen nicht, weil sie dann auch nicht so die spielerischen Lösungen hatten, dass sie da einen Punkt mitnehmen aus Leverkusen.
Ja, und vor allem, weil man sagen muss, im Endeffekt waren dann quasi spieltechnisch gesehen die Problematik eine altbekannte, nämlich wenn die Gegnerinnen tiefer stehen, kein großes Interesse am Ballbesitz haben und vor allem halt keine Räume hinter der Kette aufgeben und nicht so viele Ballverluste haben im Spielaufbau. Das ist bei Leverkusen besser geworden im Verlauf des Spiels. Das war zwischendurch in der ersten Hälfte war es ganz schön fehlerbehaftet auf beiden Seiten. Aber dann tut sich eben Eintracht Frankfurt schwer, weil man eben zu wenig hinter die Kette kommt, weil man zu wenig zwischen die Räume kommt. Sie verfallen dann immer wieder in so ein Geflanke rein, was trotzdem funktionieren kann natürlich, aber es eben nicht immer muss. Und da haben sie halt auch gegen eine der besten Defensiven der Liga gespielt. Das hast du gesehen. Also Wenger und Turani, die haben beide nicht mal ein herausragendes Spiel gemacht, aber es war auf ihrem Niveau solide und das ist dann im Bundesliga-Durchschnitt sehr gut, weil sie einfach sehr gut aufeinander eingestimmt sind, gerade Wenger. Dann hat mich Merino Gonzalez total überrascht. Ich fand, dass sie manchmal ein bisschen drüber war in ihrer Physis. Ich glaube, dass es aber genau das war, was es gebraucht hat, um ihren Gegenspielerinnen da so ein bisschen die Lust zu nehmen. Also gerade bei einer Ereleta Memeti, die jetzt nicht immer auf ihrer Seite gespielt hat, logischerweise, aber hatte ich den Eindruck, dass dem so war. Und Carlotta Wamser, genau dasselbe, physisch manchmal ein bisschen drüber, hat ja auch zu Recht eine gelbe Karte gesehen, aber halt immer brandgefährlich. Du wusstest immer, wenn die den Ball gewinnt und das kommt halt im Spiel 5, 6, 7 Mal vor. Dann geht's mit viel Tempo nach vorne und dann müssen aber auch alle Frankfurterinnen zurücklaufen. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass beide Schwächen von Frankfurt offengelegt wurden. Die Schwäche, die man hat, einen tiefstehenden Gegner zu bespielen. Und ich finde, es gibt weiter große defensive Abstimmungsprobleme bei Eintracht Frankfurt, die zwar erklärbar sind, aber halt in dieser frühen Saisonphase sich schon deutlich zeigen. Jetzt schon 8 Gegentreffer. Man muss zu diesem Spiel sagen, es hätte noch einen weiteren Strafstoß geben können für einen Foul an Fudala von Ilstedt.
Müssen, aus meiner Sicht.
Also würde ich ehrlicherweise auch so sagen, ich sehe da keine Ballberührung. Es ist auch eine ganz groteske Szene, weil Ereleta Memeti einfach aufhört zu spielen, obwohl die Schiedsrichterin nicht gepfiffen hat. Sie wird dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer sie dann die Situation wieder reinschubst. Aber das gehört eben auch mit dazu. Das heißt, man hätte sogar mit 0-3 zurückliegen können. Und das ist alles zusammengenommen. Alles davon ist erklärbar und manche Dinge davon sind auch abstellbar. Aber ich glaube, daher kommt diese Nervosität auch auf Seiten der Trainerbank und bei den Auswechselspielerinnen, weil die eben merken, boah, hier geht uns vielleicht was verloren. Wer weiß, ob wir das nochmal aufholen können. Und dieses DFB-Pokalspiel bei Viktoria ist ja auch kein einfaches. Also da hatten sie auch wirklich jetzt nochmal Pech mit der Auslosung. Real Madrid war ja auch schon ein krasser Gegner. Also das ist, ist schon eine angespannte Situation bei Eintracht Frankfurt, muss ich echt sagen.
Ja, also finde ich auch, aber zu der Angespanntheit auf der Trainerbank, ich wollte noch sagen, Nico Hinautis und sein Trainerteam fällt mir da tatsächlich in der letzten Zeit schon häufiger etwas negativ auf. Mich hat das jetzt ein Stück weit gefreut, dass eine Schiedsrichterin heute da war, die das auch mal konsequent sanktioniert hat, auch auf beiden Seiten. Petzold hat ja dann auch Geld bekommen, du hast es gesagt, aber ja, Hinautis ist schon immer sehr lautstark und auch sehr, wie soll ich sagen, den Schiedsrichterinnen gegenüber schon sehr aktiv in seiner Meinungsäußerung. Also insofern, natürlich ist es immer auch ein Unterschied oder es kommt immer auch darauf an, was man sagt, aber teilweise auch in der Intensität, wie da die Kommunikation geführt wird, fand ich das jetzt gut, dass da mal konsequent die gelben Karten verteilt wurden. Ja, Frankfurt hat sicherlich auch keinen einfachen Start gehabt. Die mussten ja schon nach Hoffenheim reisen, die haben schon Leipzig gehabt, das Spiel haben sie gewonnen, dann eben die Spiele gegen Real Madrid. Es hätte sicherlich auch einfacher laufen können für die Frankfurterinnen. Aber klar ist jetzt, 6 Punkte nach 4 Spielen, schon 4 Punkte hinter den Bayern. Das ist sicherlich nicht das, was sie sich erträumt haben. Aber ich gebe dir recht, ein Stück weit erklärbar mit dem Umbruch, den man hatte. Sicherlich ist auch noch ein Faktor die Torhüterinnenposition. Sophia Winkler, finde ich, als Neuzugang fehlt da sehr, weil sie einfach spielerisch am Ball auch immer eine gute Lösung hat. Ich kann mich jetzt zwar an keinen krassen Torwartfehler erinnern von Altenburg oder von Paulik. Ich glaube, Paulik sah einmal gegen Real Madrid nicht gut aus. Also irgendwas war da, aber jetzt nicht spielentscheidend. Aber es ist halt einfach eine andere Qualität, wie sie Sophia Winkler auf den Platz bringen würde. Insofern kann das schon auch nochmal so ein Problem werden, finde ich, weil irgendwie fehlt mir da so die Sicherheit oder vielleicht hakt es auch an der Kommunikation mit den Innenverteidigerinnen, das wirkt noch nicht rund.
Also Altenburg hatte, wenn ich jetzt nicht gerade völlig auf dem Schlauch stehe, gegen Leipzig noch einen deutlichen Fehler, aber auch einiges an Paraden, deswegen, also das will ich jetzt nicht zu sehr penetrieren, diesen Punkt. Ein letztes Wort noch zu Leverkusen, also man war sehr gut im Verteidigen, man war auch sehr physisch im Verteidigen, also auch eine Katharina Pejic zum Beispiel, was die da für Last-Minute-Tacklings noch hatte. Man hatte aber in der kompletten zweiten Hälfte bei 32% Ballbesitz keinen einzigen Schuss. 0-6 Schüsse. Würdest du das problematisieren wollen oder kannst du erklären, woran das lag, dass man so gar nicht in die Umschaltsituation gekommen ist?
Ja, ich habe tatsächlich das auch als problematisch gesehen und das war ja auch der Punkt, wo ich dann dachte, okay, jetzt wird es vielleicht so diese Passivität, das Passiv war es ja nicht, aber sie haben halt nach vorne hin nichts mehr zustande bekommen, so richtig. Ich dachte auch, dass es noch bestraft wird. Ich kann mir das vielleicht ein bisschen mit der Frische erklären, weil Leverkusen wird das nicht so gewohnt sein, wie es Frankfurt sein sollte, dass man englische Wochen hat, dass man 2x in der Woche spielen muss. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, okay, das ist vielleicht ein Thema. Sie mussten ja am Wochenende nach Nürnberg, haben da auch nur in der letzten Minute gewonnen, also mussten da auch volle Pulle gehen. Und das war jetzt, wie wir gesagt haben, auch schon ein sehr physisches Spiel. Ich würde es jetzt mal darauf schieben und natürlich auch, weil Frankfurt besser wurde. Also das ist immer, glaube ich, so eine Kombination aus müden beiden und vielleicht auch dem Kopf, der jetzt sagt, okay, ich habe was zu verlieren, und dem Gegner, der erstarkte.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Ich kann leider noch keine Laufstatistiken zu diesem Spiel nennen, aber jetzt sagt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Moment mal, noch kann er keine Laufstatistiken liefern? Hat er sich nicht erst in einer der letzten Sendungen darüber beschwert, dass es keine Laufstatistiken gibt? Ja, der DFB hat seine Seite überarbeitet und jetzt gibt es erweiterte Statistiken. Natürlich noch nicht bei weitem alle, die ich gerne hätte, aber ich bin da auch eher gerne reich beschenkt an Statistiken. Die Laufstatistiken werden allerdings nicht live eingepflegt, sondern offenbar nachträglich. Aber sprich, es lohnt sich jetzt viel mehr als früher auf die dfb.de-Seite zu gehen und in die Match-Stats reinzugucken. Und wenn es stimmt, also im Dropdown-Menü sehe ich auch schon so Angaben wie Sprints zum Beispiel. Da sind noch keine Daten drin, aber vielleicht kriegen wir irgendwann sogar Sprintdaten. Ist es auszuhalten, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich weiß es nicht. Also ihr müsst euch mich quasi oberkörperfrei vorstellen. Wobei eigentlich ist es ja gar keine so schöne. Na, stellt euch mich einfach in einer Jubelpose vor. Angezogen bitte. So, Leverkusen. 9 Punkte. Aktuell Rang 3. 1 Punkt hinter Bayern und Wolfsburg. Über die beiden sprechen wir natürlich gleich noch. Für Leverkusen geht es jetzt dann nach Elversberg in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und Eintracht Frankfurt wird, wie eben schon vorhin angesprochen, bei Viktoria Berlin antreten. Und dann kommen wir zu, ja, wahrscheinlich der Überraschung dieses Spieltags, die eben auch am heutigen Donnerstag stattgefunden hat, in Leipzig. Und das, obwohl Leipzig von Beginn an etwas glücklich durch diese Partie kommt, denn es ist mit den wenigen Kameras und den schlechten Kamerawinkeln in Leipzig immer schwer zu sagen, aber für mich war das ein Strafstoß an Böhler, den es nicht gibt. Allerdings muss man sagen, dann trifft Landenberger auch mit dem Kopfball nur die Latte. In der zweiten Hälfte gibt es ein, wie ich fand, doch härteres Foul von Gio Hoffmann, wenn ich es richtig gesehen habe, an Dönges. Die verletzt sich auf jeden Fall so, dass sie ausgewechselt werden muss. Wurde auch nicht geahndet. Es ging weiter mit Einwurf. Kurz nach der Pause schießt Büchele an die Latte. Und dann passiert in der zweiten Hälfte lange nichts, bis dann Lothar Wrede ein wirklich tolles 1:0 schießt in der 78. Minute. Gio Hoffmann schießt danach knapp vorbei und Marlene Schimmer trifft mit einem Freistoß nur die Latte. Und dann, Alina, ist die Sensation perfekt. Der HSV gewinnt sein erstes Spiel und das auch noch auswärts und das auch noch durch Lothar Wrede, die einfach wirklich, also wie abgezockt die Magel verladen hat da bei ihrem Schuss. Das war eine sehr gute Leistung. Also wie hat es der HSV geschafft, dieses Spiel zu gewinnen?
Sie waren sehr, sehr geduldig, haben die Schwächen von Leipzig ausgenutzt. Da kann man gleich Leipzig ankreiden. Das ist aber auch schon seit Beginn der Saison, dass sie unglaublich schwach sind in den Zweikämpfen, im 1-gegen-1, dass sie da überhaupt nicht reinkommen. Ich glaube, die haben auch einen der schlechtesten Werte in der Liga momentan. Andererseits hat Leipzig es nicht geschafft, die Schwächen vom HSV auszunutzen. Der HSV ist ja, hat ja auch ab und zu mal Probleme bei der Verteidigung, wenn der Gegner ins Tempo kommt. Und Tempo war eigentlich auch das, was dem Spiel gefehlt hat. Der Zug zum Tor, es war über weite Strecken sehr, sehr zäh. Du hattest ja gerade gesagt, Max, da waren Phasen, in denen nichts passiert ist. Es waren mehrere. Aber am Ende war dann HSV wesentlich abgezockter und hatte dann diese eine wirklich gute Chance. Es gab ja auch Chancen auf beiden Seiten, aber Leipzig hat wirklich extrem wenig draus gemacht. Und Leipzig, finde ich, hat auch zum Ende des Spiels hin immer weiter abgebaut. Und der HSV hat dann Stück für Stück die Kontrolle übernommen, weil gerade Leipzig hatte eigentlich sehr kontrolliert und sehr durchdacht angefangen, waren ruhig im Aufbauspiel, wobei ich dann das Gefühl hatte, sie waren teilweise zu ruhig und zu gelassen und ein bisschen zu locker, haben sich dann da immer wieder ein bisschen verzettelt und dann hat der HSV aber auch relativ früh auf diese Ballverluste im Spielaufbau gelauert und das war gerade so ein Muster am Anfang und hat sich dann, also wie gesagt, sie konnten nicht von den Schwächen des anderen profitieren und HSV wurde dann immer dominanter und dann war der Ball am Ende des Tages dort im Netz und nicht bei Leipzig.
Und dann lag er im Netz mit einem, wie gesagt, wirklich schönen Treffer und ich kann dir dank der neuen DFB.de-Statistiken, ich bin wirklich ganz begeistert, kann ich absolut unterstreichen, was du gesagt hast. Leipzig ist in der Zweikampfquote bei über 1000 geführten Zweikämpfen in diesen vier Spielen vorletzter in der Tabelle im Sandwich zwischen Jena und Nürnberg. Also das ist wirklich ein Thema und wir hatten das ja schon mal, Alina, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, nach dem Bayern-Spiel war das ja eine Diskussion zwischen der sportlichen Leiterin Viola Odebrecht und dem Trainer Jonas Stephan. Viola Odebrecht hat gesagt, sie fand den Auftritt gegen Bayern mutlos und Stephan hat ihr da widersprochen. Droht so eine Debatte jetzt vielleicht wieder? Also wie viel Mut hast du im Spiel gegen den HSV erkannt?
Wenig. Das war eben auch das, was ich meinte mit der fehlenden Dynamik in dem Spiel. Wie viel Zeit sich dann Leipzig auch gelassen hatte beim Spielaufbau. HSV war jetzt auch kein Team, das Leipzig hoch angelaufen ist. Die hatten da alle Zeit der Welt. Aber nach vorne war es dann, haben dann natürlich nach vorne versucht, irgendwie Tempo zu machen. Aber da war dann der HSV einfach wacher und präsenter. Bei Leipzig ging es sehr, sehr viel über Lisa Baum. Die hat ein herausragendes Spiel gemacht. Aber es war dann auch irgendwann vorhersehbar, dass sie vorne die Zielspielerin wird, wenn es über Gio Hoffmann nicht so gut funktioniert. Und dann konnte der HSV sich da auch entsprechend aufstellen. Und dann hat Leipzig aber auch immer wieder das Gleiche versucht, also mutlos auch in dem Sinne, dass sie spielerisch keine Lösung gegen den HSV gefunden hat. Und der HSV ist jetzt wirklich Leipzig nicht aggressiv angelaufen, aber sie haben es einfach schlau gemacht. Sie wussten, hier und dort können die Fehler passieren und dort werden wir parat stehen, wenn es soweit ist. Und dann das Tor von Wrede ja auch, da hat Leipzig ja auch nur Geleitschutz gegeben, also die ist ja durch die Defensive getanzt und dann dieser coole Schlenzer, also das war dann auch zu inkonsequent von Leipzig, also daher auch wieder mutlos.
Ich meine, bei dem Tor, das war natürlich auch eine tolle Hereingabe von Lahr, die quasi mit so einer Halbfeldflanke dann Wrede findet, aber dass Wrede den Ball so annehmen kann mit so viel Platz, dass sie dann natürlich Magel noch aussteigen lässt, da sieht Magel dann nicht gut aus, aber der Fehler ist eben, dass sie so viel Platz hatte. Und das war das Interessante, weil im Kontrast hat man das so deutlich erkannt. Der HSV hat an den wichtigen Stellen Leipzig eigentlich gar keinen Platz gelassen Und Leipzig hat überall ein bisschen Platz gelassen. Und das hat dann dafür gereicht, dass der HSV sich immer wieder befreien konnte. Die haben sich zum Teil auch vom eigenen Abstoß durchgespielt bis ins Angriffsdrittel. Das hat zu Kontern geführt, zu Ballverlusten. Und das fand ich schon einen deutlichen Unterschied. Und das ist natürlich klar, dass es einfacher ist für das Team, was erstmal in Anführungszeichen nur verteidigen muss. Also der HSV stand viel in der eigenen Hälfte, 5-3-2, so wie wir es jetzt schon viermal gesehen haben. Und es gab nur wenige hohe Phasen, in denen man auch mal höher gepresst hat. Aber dann ist natürlich die Frage, was hat sich Leipzig dagegen überlegt? Weil das ist ja, glaube ich, die Werkseinstellung vom HSV. Auf die bereitest du dich als Leipzig vor. Jetzt nicht mit Training in der englischen Woche, aber mit Videostudium und sagst dir, okay, wie wollen wir die Räume, die es dann gibt, bespielen? Und das fand ich wirklich enttäuschend, weil die Räume, die waren die erwartbaren, also auf den Flügeln hatte man viel Platz und vor allem in der Anfangsphase ging alles über links bei Leipzig. Aber dann ist ja die Frage, wie kommst du vom Flügel wieder ins Zentrum? Wie kommst du dann direkt in den Strafraum oder indirekt über eine Kombination in den Strafraum? Und das war, also das sah zumindest sehr zufällig aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie keinen Plan hatten, weil das würde mich sehr wundern, aber ich glaube nicht, dass der Plan gegriffen hat. Und dann waren sie nicht in der Lage anzupassen. Und da sahen dann eigentlich alle Offensiven nicht gut aus. Also Asker ist dort hier, Chmielinski wurden ja auch beide ausgewechselt, Tio Hofmann. Sie hatte Chancen, weil sie ist Tio Hofmann und ihre Körperlichkeit hat auch ganz gut funktioniert, auch wenn ich das ehrlicherweise auch manchmal ein bisschen drüber fand. Aber das war echt ein Problem. Schasching hatte eine gute Aktion, wo sie auch mal so nachgerückt ist. Starke, gut, hat natürlich auch eher Defensivaufgaben. Und Lisa Baum, du hast sie angesprochen. Ich fand auch, dass sie die auffälligste Leipzigerin war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihrer Positionierung so happy bin. Die ist so stark technisch und kann auch, hat auch ein gutes Passspiel und eine Geschwindigkeit. Ich glaube, ich hätte die lieber eher mal eingerückt gerne gesehen. Nicht immer so weit auf dem Flügel. Also da gibt's echt einiges an Themen bei Leipzig, das ja mit 3 Punkten jetzt wirklich keinen guten Saisonstart hatte aus diesen 4 Spielen. Bin ich echt gespannt, was das wird. Gibt's noch was zum HSV zu sagen, deiner Meinung nach? Noch eine Spielerin, die wir noch nicht, also eigentlich könnte man länger über den HSV sprechen als über Leipzig, ist fast so mein Eindruck.
Absolut, der HSV ist ein super, super spannendes Team. Ich würde auch sagen, sie haben definitiv ihre Hausaufgaben gemacht nach dieser Klatsche in Freiburg. Haben an dem System festgehalten, haben es aber an den notwendigen Stellen wirklich verbessert und auch entsprechend Leipzig angepasst. Wo ich dann wiederum den Mut beim HSV gesehen habe, war der Dreifachwechsel so in der 73. glaube ich, als er noch unter einem Jubinella reingekommen ist. Damit war das Wechselkontingent ja dann schon ausgeschöpft beim HSV. Und da sind sie dann auch wirklich all in gegangen. Man hat dann auch gemerkt, die wollen jetzt diesen Sieg. Und je länger dieses Spiel ging, desto selbstsicherer war dann der HSV auch. Die haben wirklich an diesen Sieg geglaubt. Die haben wirklich dran geglaubt, dass sie was mitnehmen können. Hm. Und Leipzig ist einfach komplett blass geblieben im Kontrast dazu.
Mhm. Ja, gibt guter Punkt, das mit diesem Dreifachwechsel in der 72. Ich habe da nochmal ganz panisch nachgeguckt, ob ich mir das richtig notiert hatte, dass jetzt wirklich Wechselfenster und insgesamt die Wechsel schon durch sind. Hätte nichts mehr passieren dürfen, ist es aber auch nicht. Und dann gab es ein paar, es gab schon auch, das muss man der Ehrlichkeit halber aber auch sagen, es gab schon auch 2-3 Momente, da hatte der HSV Glück. Also Inga Schuld kommt zum Beispiel bei einer Aktion raus, da trifft dann Gio Hoffmann den Ball nur mit der Hacke, das hätte schief gehen können. Es gab eben den Lattentreffer, dann reden wir von einem 1-1, es gab den Schuss von Hofmann, der knapp vorbeiging. Aber es gab eben auch einige HSV-Chancen und eine davon war drin und das wirklich sehr, sehr schön. Also echt erstaunlich zu sehen, wie das ging. Und wie gesagt, man muss ja dazu sagen, es hätte auch noch einen Strafstoß geben können. Also vielleicht wäre das sogar früher schon auf die Siegerinnenstraße gegangen für den HSV, der jetzt damit bei 5 Punkten steht, was natürlich ein fantastischer Start ist für einen Neuankömmling in der ersten Liga. Also jetzt in der jüngeren Vergangenheit Neuankömmling natürlich. Für den HSV geht es jetzt zum 1. FC Magdeburg und RB Leipzig, das hinter dem HSV liegt, auf Rang 10 mit 3 Punkten. RB Leipzig wird jetzt dann in Andernach antreten. Das war also die Partie in Leipzig und jetzt blicken wir nach Wolfsburg zum durchaus mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Wolfsburg und Werder, denn Werder hatte einen sehr guten Saisonstart und wir erinnern uns natürlich alle an das 3:3 aus der Vorsaison. Und ganz kurz sah es auch so aus, als könnte Werder vielleicht wieder den VfL überraschen. In der Anfangsphase ist es nämlich definitiv gelungen, da startet Werder super, aber dann kommt der VfL ins Spiel und hat Chance und Chance um Chance und Pedemors verwandelt dann eine davon nach einer halben Stunde. Janu Lewis erhöht dann mit Hilfe der halben Werder-Abwehr, muss man sagen, in der 52. Minute auf 2:0. Und dann plätschert das Spiel so ein bisschen hin. Es gibt aber immer wieder vereinzelte tiefe Pässe von vor allem Larissa Mühlhaus hinter die Wolfsburger Kette. Und einer davon, der führt dann auch zu einem Strafstoß, den Larissa Mühlhaus selbst verwandelt in der 81. Minute. Und damit wird es kurz nochmal spannend. Und mit kurz meine ich allerdings, es war dann 3 Minuten lang spannend. Denn dann soliert sich Sven Yahut durch das komplette Angriffsviertel. Einmal von rechts auf links in den Strafraum rein und sie trifft zum 3:1. In der 89. köpft Alex Pop mal wieder gegen beide Innenpfosten, wie schon gegen Jena, aber diesmal kann sie den Abpraller reinmachen. Es steht 4:1 und deshalb ist es dann auch nicht mehr so wichtig, dass Papay in der 94. Minute noch das 4:2 erzielen kann. Also Flo, man muss sagen, für den VfL Wolfsburg, der Beginn war stotterig gegen den HSV. Sind die jetzt wieder in der Spur deiner Meinung nach? Wie haben sie dir denn gefallen?
Ja, also du sagst es, der Beginn war nicht gut und dann denkt man ja eigentlich, wenn so ein Spiel dann mal 2-0 steht, dann ist der Kass bissen, wie man in München sagt. Er war es aber nicht. Die Wolfsburgerinnen hätten sich an Selbingen fast verschluckt, weil eben halt der Elfmeter dann noch passiert und dann mit 10 Minuten noch zu gehen, hat man dann schon so ein bisschen das Gefühl, okay, kann das hier nochmal schief gehen? Aber dann hast du es gesagt, dann konnten sie relativ schnell dann quasi den alten 2-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Das zeugt ja dann auch von einer gewissen Klasse, dass man jetzt da nicht in Panik verfällt. Aber ja, nichtsdestotrotz haben sie halt das Spiel nicht zugemacht. Und das plätschert das so ein bisschen aus, hatte man das Gefühl. Aber dann wurde es dann doch nochmal mit 4 Toren in 10 Minuten unnötig hektisch, hätte ich jetzt gesagt. Also so ganz überzeugt hat mich Wolfsburg oder überzeugt mich Wolfsburg weiterhin nicht. Ich finde sie in der Defensive weiterhin nicht stabil genug. Hm. Da fehlt schon noch so, ich weiß nicht, ob es Abstimmung ist oder ob es Qualität ist, was sie verloren haben. Unter anderem mit dem Abgang von Marina Hegering. Aber ich finde es nach wie vor, lassen sie zu viel zu eigentlich. Klar, Bremen ist eine Mannschaft, die darf man nicht unterschätzen. Die hat auch Qualität. Aber von einem Team, das um die deutsche Meisterschaft mitspielen möchte, ich glaube, sie haben jetzt schon 7 Gegentore. Das ist deutlich zu viel nach 4 Spielen.
Ja, ich verstehe, was du sagst und komplett dem widersprechen kann man nicht. Also es gibt diese Probleme mit der Absicherung der Tiefe, denn es war nicht nur Larissa Mühlhaus, die solche Pässe gespielt hat, sondern Desic hat auch einmal auf Sternhardt gespielt. Da wurde die gerade noch abgedrängt. Es gab auch einen Pass, ich glaube auch von Desic, auch auf Mühlhaus, die dann nochmal auf Afari quergelegt hat. Hätte sie vielleicht sogar selber schießen können. Afari wird dann vom Ball getrennt, deswegen landet da quasi kein Schuss in der Statistik. Also sprich, diese Szenen, die dann letztlich zu beiden Treffern, muss man ja sagen, führen, die gab es insgesamt vielleicht so 5-6 Mal in der zweiten Hälfte und das ist schon viel. Andererseits sind die aber halt auch sehr schwer zu verteidigen. Du verlierst den Ball und die Gegnerin, weil du ja hoch stehst, weil du ja nahe am gegnerischen Tor bist, dann können die mehr oder weniger blind hinter die Kette passen. Und wenn du dann jemanden wie Desic und Mühlhaus hast, die das eben nicht nur blind machen, sondern eben mit sehr, sehr viel Auge und Können, dann wird das auch gefährlich. Deswegen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, auch weil ich finde, also ich persönlich fand den VfL überzeugend in diesem Spiel, trotz der Gegentore, auch weil, also du sagst, sie haben das Spiel nicht zugemacht. Das kann man so sehen, weil es lange 2-0 steht. Ich finde aber dann das 3:1 von Sven Yahut könnte auch ein Gegenbeispiel dafür sein und dann das 4:1 von Alex Pop. Also auf eine Art und Weise haben sie es vielleicht dann doch zugemacht, als sie mussten. Und auch wenn ich mir angucke, wie sind denn dann die Chancen von Werder entstanden? Das 1:2 zum Beispiel, das geht meiner Meinung nach auf Schelland. Die hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber entscheidet sich in der Situation zentral im Sechserinnenraum ins Dribbling zu gehen, verliert da den Ball und deswegen kann dann Mühlhaus diesen tiefen Pass spielen, der dann eben zum Strafstoß führt. Klar kann man da auch noch über Levis sprechen, die ein super Spiel gemacht hat, aber den Strafstoß verursacht, also auch eben so ein kleines Sternchen, eine kleine Fußnote an ihrer guten Leistung hat. Aber das sind ja Dinge, die passieren vielleicht auch gerade mal in der englischen Woche und die passieren halt auch bei einem Team, das wieder durchrotiert werden musste, obwohl Alex Pop ja, hätte man ja gar nicht erwarten müssen nach ihrem Abgang am letzten Spieltag, dass sie sogar noch spielen konnte von Beginn an. Also ich verstehe, was du meinst und ich finde auch, dass das auf manche Spiele zutrifft. In der Partie muss ich aber echt sagen, war ich beeindruckt vom VfL, wie die sich da reingebissen haben und wie die dann Chance um Chance hatten gegen ja auch ein Werder, was ja eigentlich auch nicht so schlecht spielt bisher in dieser Saison. Deswegen, ja, ich hab Wolfsburg ganz gut gesehen, fand sie gut.
ich sage nicht, dass sie schlecht gespielt haben. Ich sage nur, dass sie halt für mein Dafürhalten darf das halt nicht nochmal eng werden, so ein Spiel. Also gerade wenn du das sagst, dass ja, sie haben die Chancen und dann, ja, sie machen das Spiel dann zu, aber sie machen es halt, also ja, das ist eine Qualität, dass du dann auf nur 3 Minuten brauchst, um auf ein 2-1 mit einem 3-1 zu reagieren. Aber ja, mir hat das so ein bisschen, weiß ich nicht, gerade in der englischen Woche von der Spitzenmannschaft, diese Klarheit, ein 3-0 nach 60, 65 Minuten, kannst du nochmal rotieren, kannst das Spiel nach Hause schaukeln. Und sie haben zwischendurch ein bisschen geschaukelt und mussten dann nochmal anziehen. Aber das rechne ich ihnen auch hoch an, dass es dann noch funktioniert hat, weil das ist ja oftmals dann die Schwierigkeit, wenn du dann so ein bisschen vom Gas gehst vielleicht, dass du dann nochmal hochfahren kannst. Aber die Statistiken sprechen alle für sich, also 3,1 Expected Goals versus 1,7 für Bremen, 64% Ballbesitz, 27 Schüsse aufs Tor abgegeben, davon aber auch nur 7 aufs Tor tatsächlich. Aber sehr viel investiert für das Spiel, ja, sehr viel den Ball gehabt, das war zu erwarten. Und eigentlich dann auch, wenn man den XG-Wert anschaut, dann ja auch ein bisschen überperformt, was die Tore angeht, von der Kaltschnäuzigkeit, sag ich jetzt mal.
Ja, also das ist schon alles richtig, was du sagst. Und man kann auch in dem Spiel, also Dijkstra und Küver, die hatten keine gute Absicherung. Auch daher kam die schlechte Tiefenverteidigung. Ich fand, dass Wedemeyer offensiv auffälliger war als defensiv. Janina Minge hatte kein herausragendes Spiel, um es jetzt mal so zu sagen. Also man kann da schon quasi logisch bei 2 Gegentoren und auch bei dem bisherigen Saisonstart, der ja auch nicht nur überzeugend war, kann man natürlich Dinge finden. Aber ich finde schon auch, oder zumindest hatte ich in diesem Spiel den Eindruck, dass manche Dinge jetzt sich anscheinend langsam auch fügen. Also Koray Sikay zum Beispiel, die hat weiter viel Ausschuss in ihren Aktionen mit dabei. Aber ich finde, die hatte jetzt schon einige richtig gute. Und das waren mehr meinem Empfinden nach als in den bisherigen Partien, die man hatte. Und auch eine Pedemos als Sechserin, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Eine Schielland mit Ausnahme dieser einen Szene hatte auch gute Aktionen. Auch die Einwechselspielerin, Smilla Balotto, hatte ganz gute Szenen. Bussi hat ein bisschen Pech, dass sie direkt nach ihrer Einwechslung Geld gesehen hat. Aber ansonsten hat das auch eigentlich alles gepasst. Und dann hängen sie halt immer noch an Svenja Huth und Alex Popp. Und das kann man natürlich auch problematisieren. Dass das immer noch die Abhängigkeit von den beiden ist. Vielleicht zeigt es aber halt auch einfach nur, wie gut die beiden sind. Dass die halt an fast jeder Offensivaktion beteiligt sind, auch gerne mal als Verwerterin der Offensivchance. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem so ein bisschen, finde ich, bei Wolfsburg.
Ja, also gebe ich dir recht. Du hast ja gerade gesagt, dass es so nicht zu erwarten war, dass Alexandra Popp spielt. Ich finde, das sagt aber schon noch was über den Kader aus und natürlich auch, es ist ein Kompliment an den Gegner.
Ja,
dass Popp dann auf die Zähne beißt, das hat ja Stefan Lerch dann quasi schon nach dem letzten Spiel gesagt, dass es, man kennt ja Popp und ja, sie beißt auf die Zähne. Salopp gesagt, wenn es jetzt vielleicht Nürnberg gewesen wäre zu Hause oder Jena, hätte sie vielleicht nicht gespielt. Also das ist schon nochmal so ein Punkt. Plus Behrenstein hat ja auch gefehlt, also das darf man auch nicht vergessen, da hat ja dann auch noch so ein bisschen die Alternative dazu gefehlt, wie man dann da hätte sonst spielen lassen können. Aber die Aufstellung Pops war ein Lob für Bremen.
Ja, sehr gut. Ja, stimmt, ist ein guter Punkt. Und das gehört ja auch zu diesem Spiel mit dazu. Es gab ja wirklich viele Phasen, in denen Werder eben ein ebenbürtiger Gegner war. Die absolute Anfangsphase des Spiels habe ich genannt, aber auch in der zweiten Hälfte gab es immer wieder diese Momente. Also zum einen haben die großen Wolfsburger Chancen lange gefehlt, das ist das, über das wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Und es gab ja auch immer wieder diese Umschaltmomente. Und dennoch muss ich sagen, dass ich unter dem Strich das Defensivverhalten von Werder in diesem Spiel wirklich bedenklich fand. Also sowohl in einzelnen Szenen, also beim 0-2, da guckt die komplette Abwehr zu, und beim 1-3, da sehen sie ein bisschen schlechter aus, als es eigentlich gemeint war. Also wenn halt eine durchs komplette Angriffsdrittel zieht und dann vollendet, dann also vor dem Fernseher denkt man sich, ja, geht doch einfach mal jemand hin. Und dann siehst du aber in der Wiederholung, es haben 5 Spielerinnen versucht hinzugehen und immer sind sie entweder einen Schritt zu spät gekommen oder Svenja Huth hat noch den richtigen Haken zur richtigen Zeit gemacht. Also das war vielleicht auch ein bisschen, da sah man vielleicht ein bisschen schlechter aus, als es eigentlich war. Aber insgesamt war es halt trotzdem keine gute Leistung. Und wenn Michel Ulbrich sich noch zweimal in den Schuss reinwirft, wer weiß, wie dieses Spiel ausgeht. Und das ist das, was mich bei Werder jetzt nicht überrascht hat, weil dass so ein Spiel mal drin ist, ist ja klar, auch gerade mit der Umstellung, die man jetzt hat, auf dieses 4-4-2 und man interpretiert es ja auch ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Aber insgesamt hatte es Wolfsburg schon manchmal ganz schön leicht, an Werder-Spielerinnen vorbeizukommen. Also Cora Sikay hat einmal mit der Hüfte gewackelt und dann war Michelle Weiß aus dem Spiel in 2-3 Szenen. Und das ist dann, ja, wie gesagt, auch nicht komplett überraschend, aber schade aus Werder-Sicht, weil damit haben sie sich, glaube ich, dieses Spiel kaputt gemacht. Wenn sie es länger auf 1-2 hätten halten können, dann wäre da vielleicht wirklich nochmal was gegangen, wie in der letzten Saison für Werder. Und das ist halt dann aus Bremer Sicht schade.
Ja, also gebe ich dir aber recht, die Tore, wenn man sie einzeln betrachtet, fallen eigentlich alle ein Stück weit zu einfach. Und ich vermisse so ein bisschen, jetzt nicht nur bei diesem Spiel, aber das fällt mir auch in der Männerbundesliga auf, ich vermisse so manchmal so das taktische Foul. Das wird irgendwie gar nicht mehr gezogen. So manchmal wird man sich das...
Wir haben doch schon über Leverkusen gegen Frankfurt gespielt. Das Spiel war ein einziges taktisches Foul. aber ich weiß, was
da
du meinst.
Da ja. Aber so manchmal, gerade so bei dieser Hutszene, denkst du dir wirklich,
ja,
warum
genau.
Kommt da keiner an das Trikot ran, zieht es oder, keine Ahnung, versucht eine Grätsche. Das, ja. Aber bei allen vier Toren, wie wir es gerade gesagt haben, finde ich, sieht die Bremer Abwehr nicht wirklich gut aus. Auch das 1-0, Pedemos macht da eine super Bewegung gegen Ulbrich, lässt sie da mit einem einfachen Haken ins Leere laufen. Da habe ich mich auch gefragt, was macht denn Lebels eigentlich auf rechts, auf einer Achterposition, also die eigentliche Linksverteidigerin, ist auch so ein bisschen überraschend aufgetaucht. Aber ja, das 2-0 haben wir schon, also ich glaube, Wirtz legt es vor und dann gucken alle anderen zu und Lebels drückt es dann irgendwie noch so halb abgefälscht rein. Also ja, hätte schon noch anders laufen können für Bremen.
Ja, und ich glaube, da steckt auch noch so 2-3 taktisch-Analyse-Möglichkeiten drin für Fritzi Kromp. Also hier zum Beispiel das Aufnehmen von Spielerinnen, die aus dem Halbraum oder aus dem Rückraum generell in den Strafraum gehen. Das war übers gesamte Spiel hin immer wieder ein Problem. In dieser Levis-Szene ganz eindeutig, aber das gab es immer wieder. Da hat die Abstimmung überhaupt nicht gestimmt. Ich glaube, dass manchmal auch die Spielerinnen nicht ganz das Bewusstsein dafür hat, dass da jetzt eine Gefahr herkommen könnte. Und ja, also ich glaube, da kann man viel analysieren, viel rausziehen für Werder. Und die gute Nachricht ist, es ist ja überhaupt nichts passiert. Man steht bei 7 Punkten und man hat beim VfL Wolfsburg verloren. Ja, mei, das passiert. Das wird noch anderen Teams so geschehen. Wichtiger ist jetzt dann der DFB-Pokal, denn da geht es gegen Viktoria Hamburg für Werder Bremen. Und dann wird man auswärts beim FC Bayern antreten. Das sind die nächsten beiden Partien für Werder und der VfL Wolfsburg. Hat aufgeschlossen zu den Bayern ja schon am letzten Spieltag, hat jetzt 10 Punkte, ist punktgleich mit den Bayern, wird jetzt dann in Buntentor spielen und dann bei der SGS Essen. Und damit haben wir indirekt die Bayern schon thematisiert, dann wollen wir sie jetzt auch direkt thematisieren. Bayern hatte sein Heimspiel gegen den SC Freiburg, das Ganze nach dem überraschenden Punktverlust gegen Jena. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, hört die letzte Folge. Da haben wir das ausführlich thematisiert. Und jetzt war schon die Frage, wie würde die Reaktion sein gegen den SC Freiburg, der ja auch mit einem guten Team und auch durchaus guten Ergebnissen gegen Bayern schon manchmal überzeugen konnte. Das ganze Spiel beginnt aber erstmal mit einer sehr schlimmen Szene für alle Bayern-Fans und sicherlich alle auf dem Platz. Sarah Sadrazil reißt sich in einer Szene das Kreuzband. Es war sehr, sehr früh zu erkennen, dass es eine schwere Verletzung ist. Es wird direkt von den Mitspielerinnen gezeigt, bringt uns die Trage und ich glaube, es war dann Stolz ihrerseits, dass sie nicht mit dieser Trage dann auch vom Feld gegangen ist. Aber inzwischen wissen wir, das war ein Kreuzbandriss. Das ist natürlich extrem bitter für Spielerinnen und Verein, aber zeigt eben auch die Tiefe des Kaders vom FC Bayern. Denn wer kommt dann rein? Ja, Lena Oberdorf. Und spielt, als hätte sie in der Startelf gestanden. Und das muss man wirklich betonen. Der FC Bayern lässt sich nicht davon schocken, sondern hat sehr, sehr viele Chancen. Das erste Tor fällt trotzdem erstmal nach Ecke. Vanessa Gill macht in der 16. Minute das 1-0. Und auch das 2-0 fällt im Anschluss an eine Ecke. Jetzt dauert es schon bis zur 63. Minute, denn Bayern vergibt Chance um Chance um Chance. Und da hat sich Georgia Stanway einfach gedacht, komm, ich schieße jetzt Lena Oberdorf so fest an, dass sie den Fuß nicht mehr wegziehen kann. Und zack, schon steht es 2-0. Und dann wird es ein bisschen einfacher. In der 80. Minute kann Lea Schüller noch treffen zum 3-0 und Clara Bühl nach Pass von Stanway in der 90. Minute sogar zum 4-0. Alina, Ihr beide habt dieses Spiel gesehen. Du warst als einzige von uns nah mit dabei, durftest den Nieselregen genießen bei wenigen Graden. Was waren denn deiner Meinung nach so die Erkenntnisse aus dieser Partie?
Ja, dass die Chancenverwertung weiterhin Thema ist, dass Bayern aber mit jedem Spiel wieder stärker bei den Standards wird, dass aber nicht die Stütze des Spiels werden darf oder der Pfeiler, auf den sich das ganze Spiel stützt. Aber irgendwie geht es so ein bisschen in die Richtung und fand den Anfang auch wieder ein bisschen zäh und die Tore fielen ja auch erst dann wieder relativ spät, also die entscheidenden Tore, dass man auch den Deckel dann wirklich drauf gemacht hat. Wobei man auch sagen muss, Freiburg war jetzt nicht, haben sich nicht hinten reingestellt, aber jetzt auch nicht vorne ein Offensivfeuerwerk abgebrannt. Also geht das Ergebnis dann schon klar.
Mhm. Ja, über Freiburg finde ich, sollte man gleich noch ein paar Worte verlieren, aber Flo, lass uns kurz bei Bayern bleiben. Ist das für dich ein Thema? Schlechte und fehlende Chancenverwertung und Abhängigkeit von Standards oder wird es erst ein Thema, wenn es die Chancen nicht gibt?
Ja, also Jose Barkala hat nach dem Jena-Spiel, glaube ich, gesagt, es wäre schlimmer, wenn man keine Chancen hätte, weil man ja da auch, glaube ich, 27 Mal aufs Tor geschossen hat, aber nur 7 Bälle kamen aufs Tor tatsächlich. Ja, was mir viel mehr Bauchschmerzen bereitet, ist so ein bisschen die Einfallslosigkeit, nenne ich es. Also es ging sehr viel über Clara Bühl und über Eckbälle. Und das ist wenig. Für den FC Bayern, die rechte Seite, fand ich, verwaist. Also klar, da standen Spielerinnen, aber es war jetzt nicht wirklich, dass Linda Dahlmann da einen Input hatte oder gegen Jena war es Caruso. Also die rechte Seite ist sicherlich ein Problemfeld aktuell. Und ja, es hat eine Clara Bühl gebraucht, die fast jeden Angriff initiiert hat. Und es hat Standards gebraucht, um ein tiefstehendes und nicht berauschendes SC Freiburg zu knacken. Also die Freiburgerinnen haben ja wirklich nicht viel gemacht. Die haben im ganzen Spiel 2-mal aufs Tor geschossen. Und das waren jetzt Schüsse von der Qualität. Da hätten wir 3 jeweils im Tor stehen können. Die hätten wir gehalten. Also das war gar nichts von Freiburg. Und war dann nicht eines Spitzenspiels würdig, der Auftritt. Wobei man auch sagen muss, die Freiburgerinnen kamen zwar mit 7 Punkten aus 3 Spielen, aber die Ergebnisse, also die Spiele davor waren ja jetzt auch nicht alle vergnügungssteuerpflichtig. Also gerade das Spiel gegen HSV, das gewinnst du zwar 6-2, aber das kann auch ganz gut 3-3 ausgehen. Also da fallen ja die letzten Tore dann, als der HSV wirklich alles aufmacht und die Freiburgerinnen euphorisiert sind. Das Spiel gegen Köln ist eigentlich auch ein klassisches 0-0-Spiel. Das gewinnt Freiburg 1-0. Also sie haben sich jetzt die Punkte da nicht ergaunert, aber sie haben jetzt nicht die Gegnerinnen so an die Wand gespielt, dass sie da jetzt als mit stolzer Brust dann nach München hätten fahren können als Tabellenführerin. Also so hatte ich den Eindruck nicht und so haben sie dann auch gespielt. Das war sehr abwartend, sehr verhalten und ja, auch so ein bisschen auf Schadensbegrenzung aus. Und es war eigentlich schade, weil ich glaube, die Bayern hätte man so ein bisschen mehr ärgern können mit einem etwas mutigeren Ansatz, weil sie eben ja auch noch nicht so richtig in Flow gefunden haben in den ersten Spielen, aus meiner Sicht.
Ja, also was ich interessant fand bei Freiburg war, welche großen Probleme man hatte mit der Schnittstelle zwischen Außenverteidigerinnen und Innenverteidigerinnen. Und das war auf beiden Seiten, natürlich auf der linken Seite mehr. Aber das lag eben am Ansatz von Bayern, glaube ich, weil da Clara Bühl war, die ja wirklich, du hast es ja gesagt, an fast allen Aktionen beteiligt war. Aber die Abstimmung zwischen Stegemann und Sigurda dort hier hat mir da gar nicht gefallen. Auch Ochukwu hat manchmal nicht so wirklich geholfen, obwohl schon sichtbar war, könnte jetzt nicht schlecht sein, hier zu doppeln, weil Clara Bühl ja auch gerne mal von der tiefen Position wieder nach innen cuttet und dann ja mit rechts auch schießen kann. Da kam sie manchmal ein bisschen zu spät. Also das war ein bisschen enttäuschend und vor allem Anfang der zweiten Hälfte fand ich, dass Freiburg unheimlich passiv geworden ist. Natürlich gegen ein auch gutes Bayern, das dann auch sehr, sehr viele Chancen hat. Da haben sie ihre Chancen vergeben vor allem. Aber ja, war glaube ich wieder ein Rückschritt in mancher Hinsicht, weil auch die Entlastung komplett gefehlt hat. Also die beiden Schüsse, die du angesprochen hast, die hatten einen Expected Goals Wert von 0,04. Also das meinst du damit, mit wir drei hätten sie halten können. Ich habe kurz überlegt, ob ich widerspreche, aber wahrscheinlich stimmt das sogar. Die hätten zwar anders geschossen, wenn sie uns in den Toren gesehen hätten, aber ja, das war Das war ein schwieriges Spiel. Also Ojukwu kann man da vielleicht so ein bisschen stellvertretend nehmen. Die musste einfach wahnsinnig viele Entscheidungen auch treffen. Gehe ich mit? Ziehe ich zurück? Wie sichere ich hier den Rückraum? Gehe ich mal drauf, wenn eine Spielerin kurz vor mir angespielt wird? Und sie hat einfach mehrheitlich die schlechtere Entscheidung getroffen. Und das hat Bayern sehr, sehr gut offengelegt. Jetzt könnte man aber auch sagen, wenn wir dann irgendwie auf die Bayern-Sicht und diesen Linksfokus blicken, Alina, vielleicht hat sich da ja die Antwort schon selbst eingewechselt, also nicht selbst eingewechselt, aber sie wurde eingewechselt in der 74. Minute, denn Julia Quinn ist wieder zurückgekehrt. Hast du da schon eine Veränderung sehen können bei den Bayern oder was erhoffst du dir davon, dass sie jetzt wieder fit ist?
Klar kann man sich da eine ganze Menge erhoffen, weil wenn man jetzt auch drauf schaut, wie viel der Trainer rotiert, ist dann auch jetzt für die nächsten Spiele, finde ich, noch nicht so ganz klar, welche Rolle Julia Quinn jetzt konkret einnehmen wird. Also sie wird jetzt mit Sicherheit nicht gleich 90 Minuten durchspielen, aber wie sie sich auf den Positionen abwechseln, ob sie sich mehr so Richtung Flügel, aber ob sie sich ein bisschen mehr ins Offensivspiel einbringt oder wie sie das macht, weil Tyra Hansen zum Beispiel, wenn sie rechts außen spielt, kriegt das ja teilweise noch nicht so gut hin, sich dann ins Offensivspiel einzubinden, aber das ist dann auf jeden Fall was Julia Quinn besser könnte, wovon das Team dann auch enorm profitieren wird, je nachdem, wie viel sie dann spielt und in welchen Spielen sie dann wie zum Einsatz kommen. Das ist ja auch noch ein toughes Programm, was Bayern jetzt vor sich hat.
Ja, jetzt geht's ja erst los mit den vielen, vielen englischen Wochen, die sich im Grunde bis Dezember so grob durchziehen, unterbrochen von Länderspielpausen, die ja auch für die allermeisten Spielerinnen keine Erholung bedeuten. Ja, Flo, du hast ja auch schon, also du schlägst ja auch durchaus kritische Töne an, was ja bei einer Bilanz von 9-0 Toren vielleicht verwundern mag, aber alle, die jetzt die Spiele gesehen haben und den Rasenfunk vielleicht auch gehört haben, die haben die Probleme von Bayern schon mitbekommen. Was sind denn so die positiven Dinge? Hat sich denn deiner Meinung nach schon was verändert unter José Barcala?
Na, ich finde, wenn man jetzt Barcala mit Strauß vergleicht, dann würde ich sagen, dass sie im Grunde ein bisschen offensiver spielen und ein bisschen freier sich auch bewegen auf dem Platz. Strauß hat ja gerade in der letzten Saison, finde ich, sehr pragmatisch spielen lassen. Gerade auch, weil er wusste, dass eben viele Spiele anstehen und die entscheidenden Wochen und weil er ja auch mit sehr vielen Verletzten zu kämpfen hatte, die hat ja Barcala bis jetzt eigentlich nicht gehabt. Der hatte ja eigentlich, gut, Vigastotio und Eriksson sind immer mal wieder ausgefallen, aber der Kader der Bayern hat es ja hergegeben, dass er trotzdem 8-mal rotieren konnte, jetzt im Vergleich zum Jena-Spiel und es trotzdem noch eine sehr annehmbare Mannschaft da auf dem Feld hatte und noch Lena Oberdorf auch einwechseln kann und Ariana Caruso hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Ist ja auch ein Thema für sich, die Italienerin, finde ich, eine super Europameisterschaft gespielt, aber kommt jetzt auf eine Handvoll Spielminuten vor dem Jena-Spiel. Das ist also sicherlich auch noch so ein Faktor, was man lösen muss. Was läuft gut? Ich finde, bei den Standards, wie Salina schon gesagt hat, das ist weiterhin ein Faktor bei den Münchnerinnen. Das schaffen sie auch in anderer Besetzung da umzusetzen. Vanessa Schiel ist da eine echte Waffe. Man könnte ja schon fast mit einer Dreierkette Eriksson, Gil und Vigastotio hier spielen und dann müsste man eigentlich sich nur noch auf Flanken konzentrieren, das wäre ja ein Kopfballfest. Und ansonsten ist natürlich der Saisonstart schon geglückt, also rein punktetechnisch. Ich meine, dass man da mal einen Ausrutscher drin hat, ist okay, dann hätte man vielleicht das nicht gegen Jena vermutet, vielleicht in Leipzig oder zum Auftakt gegen Leverkusen, aber der war halt jetzt gegen Jena drin, kein Gegentor bekommen. Die Defensive steht eigentlich soweit, lässt nicht viel zu, also keine Tore, aber auch keine Großchancen. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, den man ansprechen muss. Also die Freiburgerinnen hatten ja wirklich keine richtige Torchance, keine richtige Großchance. Selina Fobian hat man komplett kalt gestellt und auch sonst war die SC-Offensive, ja, eigentlich vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit nur für den Anstoß da. Relativ viel ist da leider nicht passiert. Also das ist schon auch ein Verdienst der Mannschaft. Aber es gibt sicherlich auch noch Baustellen. Wir haben es angesprochen. Ich finde, aktuell ist das Spiel zu sehr linkslastig. Es ist sehr viel auf Clara Bühl ausgelegt und auf die Standardsituation. Man merkt natürlich auch, Lea Schüller ist noch nicht so in der Saison angekommen. Pernille Harder durch ihre Verletzung wird langsam herangeführt. Damjanovic rotiert man so ein bisschen auf der Zehnerposition, auf links außen hat sie schon gespielt. Also ich glaube, da hat er noch nicht die richtige Position gefunden. Und Für die rechte Seite muss er sich jetzt was überlegen. Plus die große Aufgabe, den Zadra-Ziel-Auswahl zu kompensieren. Das ist aus meiner Sicht eine Spielerin, die wird gerne, ja, die wird nicht gerne ins Rampenlicht gestellt, aber ist eigentlich mit der wichtigste Spielerin von FC Bayern, weil sie als Staubsauger fungiert, sehr viele Angriffe abfängt, den Spielaufbau zwar dann meistens Stanway oder eine Innenverteidigung machen lässt, aber ja, einfach eine sehr, sehr wichtige Spielerin. Und das wird jetzt spannend zu sehen sein. Ihr Vertrag läuft aus im Sommer. Ich gehe nicht davon aus, mit einem Kreuzbandriss, dass sie nochmal ein Saisonspiel schaffen wird. Wie der FC Bayern da reagiert, ob er da ähnlich wie er es bei Caro Simon gemacht hat, dann nochmal den Vertrag verlängert, trotz Verletzung. Das wäre der Österreicherin zu wünschen.
Also alles andere würde mich ehrlicherweise fast überraschen. Ich weiß nicht, Alina, wie du siehst, aber Sarah Sadrazil ist ja wirklich die Unsung Heroine beim FC Bayern, muss man sagen.
100%. Ich kann mich auch kaum an Spielerinnen, wo sie nicht auf dem Feld stand. Ich habe sie immer als, weiß nicht, so ein bisschen unkaputtbar gesehen. Die war ja nie schwerer verletzt, nie schwerwiegend verletzt. Und jetzt so von, innerhalb von, das ist verrückt, wie schnell das gehen kann mit so einer Verletzung. So eine Sekunde und dann heißt es quasi ein Jahr kein Fußball mehr. Das war schon auch sehr schwer im Stadion, das zu sehen, wie die Panik dann im Team oder halt einfach die Fans macht das ja auch unglaublich traurig. Da leidet man ja auch mit. Und das ist wirklich die Unsung Heroine, also so ein bisschen das Rückgrat, gerade im Mittelfeld von Bayern. Und das ist ein unglaublich großer Verlust für Bayern, dass sie jetzt die ganze Saison wahrscheinlich nicht da sein wird. Und ja, bin da ganz bei dir, Florian. Wird sehr spannend zu sehen, wie das kompensiert wird.
Vor allen Dingen, sie ist die einzige Spielerin, die im zentralen Mittelfeld spielt, die so ein defensives Grundverständnis hat, finde ich, oder ein defensives Gewissen. Weil Stanway, finde ich, ist eher offensiv orientiert. Oberdorf, ja, natürlich
will
auch.
Will sich ist, lieber offensiv orientieren.
Will sich, und Caruso ist eigentlich, die hat im Interview bei mir Sanroth selber gesagt, naja, eigentlich spielt sie gerne auf der 8 oder auf der 10. Also so nach dem Motto, auf die 6 brauchst du mich eigentlich gar nicht stellen. Das habe ich bei Italien nicht gespielt und das will ich jetzt auch nicht spielen. Das wird schon schwierig werden, dann auch mit der Absicherung zwischen den Ketten, gerade wenn es dann eben nicht gegen Jena oder Freiburg geht, sondern gegen Barcelona, Wolfsburg und Juventus, die man dann im Oktober alle drei hintereinander als Gegner begrüßen darf oder wo man hinreist.
Also sollte Magdalena Eriksson jetzt rechtzeitig fit werden und auch dann die Spielpraxis haben können, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man Vanessa Gil vielleicht ins defensive Mittelfeld zieht. Denn bei dem, was ich bisher von ihr gesehen habe, an Passschärfe, an Entscheidungsfreude, an Passquote auch, also unheimlich ballsicher, das könnte ich mir vorstellen, aber dafür bräuchtest du halt jemanden, der ebenbürtig sie vertreten kann in der Innenverteidigung. Ansonsten schießt du dir da ins eigene Bein, gerade in der Champions League. Aber ist, also das hat sie schon mal gespielt, aber ist schon eine Weile her. Könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, als ich so drüber nachgedacht habe. Und ansonsten müssen jetzt halt Oberdorf und Stanway eine andere Aufgabenverteilung annehmen. Das hat man jetzt gegen Freiburg noch nicht so wirklich gesehen, weil es halt die Offensivaktionen von Freiburg kaum gab. Aber gerade Georgia Stanway, die hat in jener Spiel wirklich noch unglückliche Aktionen mit drin gehabt, unter anderem eben in der Nachspielzeit, wo ihr ein Schuss völlig misslingt und eine Flanke völlig über den Fuß rutscht und es halt da sehr wehgetan hat, weil das die letzten Minuten waren im Spiel. Und in dem Spiel jetzt war die fantastisch. 92%ige Passquote, 4 Chancen aufgelegt, 2 Assists ja letztlich dann auch damit erzielt. Also neben Clara Bühe die Offensivspielerin beim FC Bayern. Also ich bin gespannt, wie die Aufgabenverteilung sein wird und ob da vielleicht Bacalar dann wirklich kreativ wird. Denn ja, ihr habt da schon einen Punkt. Das muss er vielleicht tatsächlich werden. Vielleicht noch nicht jetzt gegen den BVB. Das wird nämlich am Montagabend das DFB-Pokalspiel von Bayern werden, vor über 10.000 ZuschauerInnen, und dieses Spiel wird auch von Sky übertragen werden. Also da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Der BVB, ja, wenn sie gut aufgepasst haben, wenn sie sich Jena gut angeschaut haben, dann stehen die eher tief, würde ich mal sagen. Aber wir werden es dann sehen. Man hat ja auch durchaus seine Pläne beim BVB, bei denen aber in der Regionalliga West gerade, ja, läuft gerade nicht so gut. Einmal schon gegen Köln verloren, gegen die zweite von Köln natürlich, und ein Spiel am grünen Tisch verloren. Deswegen, da ist jetzt schon ein bisschen was aufzuholen, falls man wirklich noch durchmarschieren will. Also das ist das nächste Spiel für den FC Bayern. Und für den SC Freiburg geht es jetzt dann zu Hannover 96. Die gute Nachricht für Freiburg ist, sie haben 7 Punkte. Und die gute Nachricht ist, wir reden jetzt nicht weiter über den SC, denn ich glaube, die wollen eigentlich auch weite Teile dieses Spiels dann doch eher vergessen. Lassen wir das zu und blicken stattdessen nach Jena zum Spiel zwischen Jena und dem ersten FC Union. Ein Spiel mit sehr, sehr vielen Geschichten, mit sehr, sehr vielen Wiedersehen, war auch guter Auswärtsmob mit dabei mit 300 Leuten und Dirk Zingler unter anderem mit im Block. Und am Ende sind es die Orschmann-Zwillinge, die den Sieg klar machen für Union. Erst trifft Katja mit einem Schuss, bei dem allerdings Hanna Edzold nicht besonders gut aussieht im Jenaer Tor. Dann springt Edzold unter einem Freistoß hindurch und Dina Orschmann kann zum 2:1 einköpfen. Das heißt, dazwischen ist noch ein Tor gefallen. Ja, Tietz hat nach einem Bock von Bösel den Ausgleich erzielt. Und was das Ganze besonders schwer verdaulich macht für Jena ist dieses 1:2. Es fällt auch noch in der 90. Minute. Also sehr, sehr schwer hat man hier, sehr, sehr spät hat man hier noch Punkte oder einen Punkt in dem Fall hergeschenkt. Flo, wir haben vorhin schon indirekt ein bisschen in der Einleitung über Union gesprochen. Wie haben dir denn die Berlinerinnen gefallen?
Ja, sie haben ein Stück weit das recht abgezockt gespielt, also wie so eine Spitzenmannschaft, hätte ich jetzt fast gesagt, dann in Jena spielen muss. Was mir am Anfang nicht gefallen hat, in den ersten 30 Minuten, sie haben immer wieder eigentlich mit Tempoaktionen initiiert, also vor allen Dingen Reisner auf der linken Seite, aber dann haben sie das Tempo abgebrochen, sie haben es nicht durchgezogen, sie haben dann wieder einen Ball nach hinten gespielt und haben wieder verlagert und haben Jena wieder laufen lassen. Und schlussendlich, ja, kann man sagen, das ist eigentlich clever, weil Jena ist nicht an den Ball gekommen. Aber ich hätte mir da in der einen oder anderen Situation dann wirklich auch gewünscht, dass sie in diesem Tempo die Aktion zu Ende bringen. Und das haben sie nicht geschafft. Sie gingen dann in Führung durch diesen kapitalen Torwartfehler. Kurz ausgespielte Ecke, war eine schöne Variante, jetzt aber auch nichts, was einen jetzt total überrascht. Und dann machen sie da dann das Tor dadurch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie wird es jetzt weitergehen? Also Edzold ist dann nochmal bei einer Ecke sehr unkoordiniert durch den Strafraum geflogen. Union konnte das aber nicht ausnutzen. Dann hat die Berlinerinnen haben weiter auf das zweite Tor gedrückt, das hat man schon gemerkt. Aber so richtig zwingend ist es nicht geworden. Ich weiß nicht, ob sie sich gedacht haben, ja gut, Jena, die schießen nie im Leben ein Tor, ob sie es ein bisschen unterschätzt haben oder ob sie dann vielleicht nicht so ein bisschen die letzte, ja, Kaltschnäuzigkeit oder der letzte Wille gefehlt hat, das zu Ende zu bringen. Also ich glaube, da hätten sie es, wie wir es vorher bei Wolfsburg hatten, früher das Spiel zumachen können und kriegen ja dann direkt nach der Halbzeit eigentlich das 1:1 mit dem ersten richtig gut gespielten Angriff eigentlich von Jena.
Das war der Fehler von Bösel. Ich habe mich gerade so gefragt, ja, wie ist denn dieser Abstoß entstanden, aus dem das 1:1 entsteht?
Ja, doch.
Genau, aber das war schon der gute Angriff.
Der Abstoß ist entstanden, das haben sie gut rausgespielt. Ja. Ich habe mich doch nicht geirrt. Das habe ich nämlich noch angeschaut. Es war ein Ballgewinn von Jena. Dann haben sie über 8 Stationen kombiniert, bis dann quasi, ich glaube, Jaron den Ball nicht mehr verarbeiten konnte und es kam zum Abschluss. Und dann haben sie im Prinzip das Tor erzielt. Aber wie es zum Abschluss kam, das war eigentlich relativ gut gemacht. Genau. Und dann durch das 1:1 hat man gemerkt, Jena kam ein bisschen besser ins Spiel, aber jetzt auch nicht so richtig aus dem Spiel gefährlich. Sie hatten nochmal einen direkten Freistoß, der ganz gut war. Ich glaube, in der 64. Minute und haben einmal noch so einen ganz wilden Schuss aus der Distanz versucht, in der 83. war das, glaube ich, Juckel, aber der konnte pariert werden von Bösel. Und dann am Ende fliegt halt Edzold wieder an der Flanke vorbei und ja, wie du es gesagt hast, dann ist es bei einem Expected Goals Wert von 1,9 sind es 2 Tore geworden. Sie haben 21 Mal aufs Tor geschossen, 5 davon kamen auch aufs Tor. Ein verdienter Sieg, der aber durchaus glücklich entstanden ist, dann auch durch den Fehler und auch durch den Zeitpunkt.
Also man muss vielleicht zur Ehrenrettung von Hanna Edzold sagen, beim 1:2, da verlängert Nele Bauereisen noch den Ball. Also er ist noch schwerer zu kalkulieren, aber trotzdem ist halt die Frage, ob sie da rauskommen muss. Das sah schon ein bisschen aktionistisch aus und am Ende wird sie eben dafür bestraft. Aber das ist Ja, also das ist das Interessante bei diesem Spiel aus jener Perspektive, dass du, ich würde der Spielbeschreibung, wie du es jetzt auch analysiert hast, voll zustimmen. Und dennoch hatte man wirklich den Eindruck, vielleicht gewinnt Jena das hier noch. Weil ja, es stimmt, es gab nur im Grunde 3 Chancen noch nach dem 1:1. Das eine war eben dieser Schuss von Juckel von der Seitenlinie. Aber dann direkt danach steht Julevic bei der daraus entstandenen Ecke im Rückraum des Strafraums komplett blank. Wirklich komplett frei. Keine Ahnung, was da bei Union los war. Das war ein ganz großes Problem und sie trifft halt den Ball überhaupt nicht richtig. Also es wird dann überhaupt nicht gefährlich. Das hätte aber extrem gefährlich werden können. Ich weiß, das ist jetzt viel Konjunktiv, aber halt als Jena lebst du im Konjunktiv. Du spielst als ein Amateurteam gegen Profis und dann hast du eben nicht das Füllhorn an Chancen in der Regel. Und Union gibt mir wirklich so ein bisschen Rätsel auf. Also die Ergebnisse sind gut und man kann natürlich auch, du kannst über viele positive Dinge auch sprechen. Also Heikkinen ist für mich so ein bisschen so die Unsung Heroine dieses Spiels, weil mit ihrer Bewegung holt sie überhaupt den Freistoß zum 2:1 raus und hat generell nach ihrer Einwechslung gute Momente gehabt. Natürlich die Orschmann-Zwilling-Geschichte ist schön, denn solche Geschichten schreibt nur und ausschließlich der Fußball. Ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was mich wirklich langsam irritiert ist, dass Union immer wieder in diese passiven Phasen reinfällt und dass das immer wieder in der zweiten Hälfte ist und dass deswegen, obwohl man es nicht so erkennen kann, also in dem Spiel zumindest habe ich es nicht erkannt, ich trotzdem immer wieder zu dem Gedanken komme, fehlt da Physis oder fehlt da vielleicht auch mentale Frische, weil sie haben in der zweiten Hälfte eigentlich gar keine längeren Ballbesitzphasen mehr und das liegt daran, weil sie ständig den Ball hergeschenkt haben. Sie haben ihn gewonnen, sie haben ihn hergeschenkt und dann hat Jena ihn aber auch schnell wieder verloren. Also da war es, ehrlicherweise sah es da aus, wie ein Abstiegsduell oft aussieht in der Bundesliga. Und von Unioner Seite mit einer Tanja Pavlec zum Beispiel, mit einer Heiseler und so weiter und so fort, von denen erwartest du das aber nicht und das muss auch der Anspruch sein von Union, dass man da eben bessere Passquoten hat und so ein Spiel beruhigen kann, dass man vielleicht auch mal dann spielruhig nochmal hintenrum, das ist dann manchmal schon in Ordnung, das darf man schon mal machen und ich weiß nicht, hast du da eine Theorie, warum das Union bisher in keinem Spiel so wirklich geschafft hat, mal durchgängig auch in der zweiten Hälfte jetzt nicht dominant zu sein, aber kontrollierten Fußball zu spielen?
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sind sie wirklich doch in weiten Teilen dann doch ein normaler Aufsteiger. Ja, also es ist ein neu zusammengewürfeltes Team und klar, groß eingekauft und sie gelten sicherlich nicht als normaler Aufsteiger, deswegen, das wissen auch die anderen Teams, die gegen sie spielen. Ich glaube, man muss sich da einfach noch so ein bisschen zurechtfinden, seine Rolle in der Liga finden. Ob das jetzt physische Probleme sind, weiß ich nicht, aber man hat jetzt eben auch bei dem Spiel in Jena gemerkt, über den Punkt, über den ich mich anfang beschwert habe, dass sie dann quasi das Tempo nicht durchgehen von Aktionen von Reisner und wieder zurückspielen und den Ball in den eigenen Reihen halten. Das hätte man sich eigentlich viel mehr gewünscht, dass sie das dann in der zweiten Halbzeit tun. Und du hast es richtig gesagt, dann wurden die Bälle verschenkt und es war wirklich so teilweise dann Not gegen Elend. Und ja, vielleicht ist das dann so wirklich noch so eine Kopfsache, dass man sich so seiner Rolle bewusst werden muss und auch die Spielsituation besser lesen muss und auch verstehen muss, wann spiele ich jetzt welchen Ball und wann spiele ich ihn eben nicht. Aber ich gebe dir recht, mit Pavlec, mit Steuerwald, mit Kempel, mit allen anderen Spielerinnen, die da auf dem Platz standen, müsste die Mannschaft eigentlich in der Lage sein, diese Entscheidungen zu treffen. Ich kann es mir vielleicht nur so erklären, dass diese Truppe, die jetzt schon noch sich finden muss, vielleicht noch nicht die Rollen innerhalb der Mannschaft verinnerlicht hat. Also wer ist derjenige, der das Pressing ansagt? Wer ist derjenige, der ein Spiel beruhigt? Wer ist diejenige, die auch mal auf einen Ball steigt und wieder hintenrum die Spiele macht? Also das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass das eben noch nicht zu 100% da ist. Weil genau solche Themen sind ja die, die in einem Team eigentlich dann entstehen, wenn man sich lange kennt und wenn eben eine Hierarchie auch aus der Mannschaft heraus, aus dem Team heraus sich ergibt. Das ist das Einzige, was ich sage. Daran könnte es vielleicht liegen, dass man dann vielleicht so ein bisschen den Kopf verliert und vielleicht auch gar nicht weiß, okay, gehen wir jetzt auf das dritte Tor oder spielen wir jetzt hinten rum, dass da so ein bisschen nicht klar ist, wie muss man sich jetzt hier dann verhalten in einem Spiel. Aber ja, jetzt mit was haben sie jetzt, 7 Punkten? Wird sich keiner beschweren in Berlin.
Es ist Jammern auf allerhöchstem Niveau, das ist völlig klar. Und es ist auch noch kein großes Problem geworden, aber es war ein Problem in allen Spielen. Und das finde ich halt interessant. Und ich meine, in dieser Partie muss man noch sagen, da hat halt wahrscheinlich der Spielstand auch seine Rolle gespielt. Es stand ja 1-1 und dementsprechend willst du dann auch schnell nach vorne spielen, gerade weil du ja auch weißt, Jena ist sehr gut im tiefen Block, da war es die ganze erste Hälfte, relativ zäh für Union, wenn eben nicht Reisner oder Schneider was rausgerissen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also daher kommt es dann vielleicht auch, dass du dann den Ball gewinnst und dann schnell ihn nach vorne bringen möchtest und dann löst du vielleicht eher mal was über das Dribbling, was man auch über den Pass hätte losen können. Ich finde, da haben sie auch vom Profil her Spielerinnen, bei denen das so ist, also eine Halverkamp zum Beispiel, eine Schneider und eine Reisner sowieso. Und dann hatte ich noch einen anderen Gedanken, aber ehrlicherweise bin ich mir nicht ganz sicher, da müsste ich mir das Spiel jetzt nochmal angucken, noch ein zweites Mal, um das zu verifizieren. Aber mein Eindruck war, irgendwann in der zweiten Hälfte, als Jena ja auch durchaus mal höher angelaufen ist, da stand Jena nicht so tief, dass Union versucht, im Spielaufbau durch eine sehr breite Aufstellung das Pressing Jenas auseinanderzuziehen, was ja auch Sinn ergibt. Dann ist es schwieriger anzulaufen. Und ich glaube, dass sie da aber in einem entscheidenden Bereich des Feldes, nämlich im Zentrum, eine riesengroße Lücke haben entstehen lassen. Und da konnten sie dann nicht reinspielen und darüber konnten sie nicht verlagern. Weil was Jena halt immer ganz gut macht, ist halt dann schon, der Ball kommt dann irgendwann auf eine der Flügelseiten und dann schiebt Jena dahin. Ganz normales Pressingverhalten, ist nichts Besonderes. Und dann kannst du entweder Longline spielen, also die Seitenlinie entlang. Du kannst direkt die diagonale Flugballverlagerung spielen. Ist aber ein sehr schwierig zu schlagender Ball und da brauchst du auch Platz und Zeit für, um diesen Ball schlagen zu können. Oder du kannst einmal vom Flügel ins Zentrum oder in den Halbraum und von da dann möglichst auf die andere Seite, weil da ist in der Regel Platz. Und da stand manchmal einfach niemand. Also es sind mir so ein paar einzelne Szenen im Kopf geblieben, wo ich den Eindruck hatte, ja gut, die Weiß kann jetzt nur lang schlagen. Das kann sie gerade gar nicht mehr machen. Und den Pass zurück, den traust du dich vielleicht auch nicht mehr, wenn du bei einem Abstoß so fies dir ein 1-1 einkassierst. Also das war noch so ein Gedanke, den ich hatte. Aber wie gesagt, nur ganz wenige Szenen dazu im Kopf. Und müsste ich die zweite Hälfte mir nochmal angucken.
Ja. Wie stehst du denn zu dem Hot Take, der mir jetzt gerade gekommen ist? Wenn das Spiel am Sonntag nicht gewesen wäre, also wenn Jena nicht in München punktet, dann holen sie hier auf jeden Fall Punkte. Also ich hatte auch dann irgendwann beim Betrachten des Spiels das Gefühl, dass das Union dieses Bayern-Spiel im Kopf hatte. Und ja, dass sie da von dieser Leistung oder von dem Ergebnis schon auch Respekt hatten. Und wenn es dieses Spiel nicht gewesen wäre und Jena hätte irgendwo, keine Ahnung, in Wolfsburg oder so 3-0 verloren, ich glaube, dann spielt das Union auch ganz anders. Also ist mir jetzt, war jetzt noch so ein Gedanke, dass das schon noch so ein im Hinterkopf drin war, dass man da eben Jena dann schon noch anders gesehen hat und dann sich dadurch dann ein bisschen ein anderes Spiel entwickelt hat, weil Union nicht in die Falle tappen wollte, in die München getappt ist.
Ja, finde ich einen interessanten Gedanken. Ich habe auch einen Hot-Take. Mein Hot-Take ist, dass Jena das nicht verloren hätte, wenn Bonsu sich nicht verletzt hätte in der 68. Minute. Und das Schöne am Hot-Take ist, man kann es nicht widerlegen. Man kann es aber auch nicht beweisen. Aber die war halt einfach vorher so wichtig und hat auch so auch offensiv ihre Rolle gespielt, halt in dem begrenzten Umfang, den halt die Jena-Offensive umfasst. Da hatte ich auch den Eindruck, dass das einen Effekt hatte, der nicht gut war für Jena.
Einigen wir uns darauf, wir haben beide recht.
Ja, genau, wir haben beide recht und wir hätten es locker gewonnen, dieses Spiel. Das ist ja sowieso klar, dass wir, die hier am Sofa sitzen, alles wissen. Also, Jena bleibt bei einem Punkt stehen, wird jetzt dann bei der BSG Chemie Leipzig spielen und dann bei Eintracht Frankfurt für den ersten FC Union, der eben, wie gesagt, bei 7 Punkten jetzt steht nach diesem Sieg, geht's zum ersten FSV Mainz 05, bevor man dann gegen den SC Freiburg spielen wird. Und damit kommen wir zu einer anderen Aufregerpartie und die fand in Hoffenheim statt. Dabei war dieses Spiel lange Zeit ehrlicherweise alles andere als aufregend. Es ist nicht arg viel passiert. So eine mit der Highlight-Szene war dann eine Rettungsaktion von Olivia Bosch auf der eigenen Linie in der ersten Hälfte. Die war allerdings tatsächlich auch sehr toll, diese Rettungsaktion. Aber es dauert sehr, sehr lange, bis wirklich was passiert, nämlich bis zur 86. Minute. Und da ist es ein langer Abschlag oder Abstoß, den Natasja Lein verlängert auf Hohmann und die trifft zum 1:0. Und so führt der Club bei einer TSG, die zwar wahnsinnig viel Ballbesitz hatte, aber sehr, sehr wenige Chancen. Und tatsächlich sieht es auch eine ganze Weile so aus, als ob es vielleicht sogar für den Dreier reicht, aber dann kommt es zu einem Freistoß, der wird noch im ersten Versuch in die Mauer geschlagen, Melissa Kössler ist das, und im zweiten Versuch flankt sie dann allerdings auf Vanessa Harsch, die ist gerade erst eingewechselt worden, und trifft per Kopf zum 1:1, hinten raus hätte es sogar vielleicht noch das 2:1 geben können, also fast wäre dem Club sogar noch dieser eine Punkt entglitten, den man im Regen von Sinsheim sich gekrallt hat. Und dennoch ist natürlich, Alina, die Enttäuschung sehr, sehr groß. Und ich glaube sogar beiderseits, denn kurzfristig haben sich die Hoffenheimerinnen natürlich irre gefreut, diesen Punkt noch bekommen zu haben. Aber ich glaube, schon relativ früh nach dem Spiel werden die sich die Frage gestellt haben, wie konnte das denn überhaupt passieren, dass wir hier nur einen Punkt mitnehmen? Denn man war ja so dominierend.
Definitiv dominierend in allen Belangen, 80% Ballbesitz, 23:5 Schüsse, davon 8:2 Torschüsse, das ist ja Wahnsinn, das zeigt ja eigentlich, wie einseitig dieses Spiel war, und da hat Hoffenheim dann wirklich Glück gehabt in der 96. Aber für beide definitiv ein verlorener Punkt, beziehungsweise zwei verlorene Punkte. Vanessa Diem hat das dann im Interview nach dem Spiel gesagt bei Magenta TV, dass es für sie halt definitiv, dass sie bei ihnen halt der Frust überwiegt, also über das Ergebnis, dass man sich jetzt nicht freut, dass man noch mit einem Punkt davon gekommen ist, sondern man hat sich ganz klar die drei Punkte zum Ziel gemacht. Und der Trainer Dedos meinte ja auch vor dem Spiel, es wird Geduldsspiel. Wie du schon gesagt hast, Max, wir mussten uns dann bis zur 86. Minute gedulden, dass dann wirklich mal was passiert ist. Es war ein sehr, sehr zähes Spiel. Und ich fand, diese Runde hatten wirklich sehr viele zähe Spiele. Was dann aber wiederum auch für die Ausgeglichenheit, die neu in der Liga stehen könnte, dass halt eben nicht mehr diese 6:0, 5:0, diese hohen Ergebnisse da sind, sondern dass auch mal die großen Teams jetzt stolpern können, und zwar massiv stolpern können. Aber wie gesagt, das Spiel war sehr einseitig, aber unglaublich zäh. Hoffenheim, muss man dazu sagen, hat auch, glaube ich, auf 5 Positionen insgesamt rotiert gehabt. Da war zum Beispiel Grimm im Mittelfeld, die hatte ihr Bundesliga-Startelf-Debüt. Da waren auch ein paar neue Namen dabei, auch in der Offensive. Natter statt Kössler. Aber Kössler ist jemanden, den hat Hoffenheim schmerzlich vermisst. Ja. Sie kam in der 73. reinbelebendes Element. Gerade so ihre Physis, diese Dynamik da vorne, die hat definitiv gefehlt bei Hoffenheim. Bei Hoffenheim kam ja schon zu den Chancen, aber das war auch was Vanessa Diem dann gesagt hatte. So, die letzten Pässe kamen nicht an. Da waren sehr, sehr viele Sachen, die nicht stimmig waren. So im letzten Ball, im letzten Drittel. Einfach so vor dem Tor hat es dann nicht geklappt, weil im Spielaufbau war Hoffenheim ja sehr geduldig. Das hat ja gut geklappt. Nürnberg hat sich ja basically einfach hinten reingestellt und Beton angerührt, wie man gerade so schön sagt. Das, ich weiß gar nicht, wo die Phrase herkommt, aber das sagt auch gerade jeder. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut. Nürnberg hatte ja, wie gesagt, zwei Torschancen, eine drin, effizient, aber war dann auch irgendwie, ja, ein bisschen symbolisch irgendwie für den Spielverlauf. So, das hatte keiner auf dem Schirm, was ist dann passiert. Und es ist so leicht passiert, dieses Gegentor. Mhm. Das ist eigentlich was Hoffenheim so auch nicht passieren dürfte. Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, lag das jetzt daran, dass Kössler erst zu spät reinkam, die ja einfach so wichtig ist, oder einfach jetzt mit den ganzen Wechseln in der Startelf hat man Nürnberg vielleicht einfach auch nicht so ernst genommen oder einfach unterschätzt. Weil das ist ja eigentlich klar, dass Nürnberg mit der Fünferkette aufläuft. Das ist ja jetzt nichts Neues.
Und seit dem letzten Spieltag, genau, da haben sie auf Fünferkette umgestellt, das stimmt.
Ja, genau, zu Recht, aber es macht auch Sinn, gegen Hoffenheim mit einer Fünferkette aufzulaufen, also warum sollte Nürnberg das ändern? Und da hat es dann irgendwie nicht so ganz alles zusammengepasst bei Hoffenheim.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich vorhin Vanessa Harsch gesagt, immer natürlich Franziska Harsch, aber ich habe es deswegen glaube ich, mich an diesen Fehler erinnern zu können, weil nämlich Vanessa Diem und Franziska Harsch hier direkt übereinander bei mir stehen in meinem Dokument, weil Vanessa Diem ja tatsächlich die ist, die eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel macht, also die hat bei 140 Pässen eine Passquote von 96% gehabt, da könnt ihr auch ablesen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gering der Druck war auf Vanessa Diem vom 1. FC Nürnberg, also bei aller Qualität, aber das ist schon wirklich sehr, sehr eindeutig. Aber sie springt eben unter anderem unter diesem Abstoß hindurch und deswegen war sie damit verantwortlich fürs 0:1. Es war wirklich ein interessantes Spiel, also dahingehend, dass es viele Fragen aufgeworfen hat, und zwar beidseitig. Und wenn wir mal bei Hoffenheim bleiben, du hast es ja gerade schon schön umrissen, Die großen Chancen haben komplett gefehlt. Also es gab keinen einzigen Schuss mit einem Expected Goals Wert von größer als 0,2. Und jeder, der sich so ein bisschen mit diesem Wert befasst, weiß, okay, ab dann beginnen eigentlich die interessanten Chancen. Man kann natürlich vorher schon eine verwerten, das ist ja klar, haben wir ja auch gesehen. Aber die großen Chancen haben gefehlt. Und was mir neben allen Wechseln, die natürlich da mit eine Rolle gespielt haben, dürften, gefehlt hat. Und ich finde auch, dass in dem Moment, in dem Kössler auf dem Feld war, da eine andere Physis auch in der vordersten Reihe war. Was mir vor allem gefehlt hat, war Angebote für Mitspielerinnen. Also egal, woran das jetzt lag. Englische Woche, viele Wechsel oder auch das Wetter, das auch wirklich nicht gut war. Also man hatte mit niemanden da, hätte man tauschen wollen an diesem Dienstagabend, Mittwochabend war es tatsächlich. Aber diejenige, die den Ball hatte, die musste auch die Idee haben. Was mir bei Hoffenheim gefehlt hat, war, dass eben andere Spielerinnen helfen. Also Beispiel, die Tiefenläufe von Selina Cerci, später dann auch Melissa Kössler und auch von Natter, die konntest du an einer Hand abzählen. Klar, da gab es nicht so arg viel Tiefe zu belaufen, aber trotzdem musst du ja immer wieder versuchen, hinter die Kette zu kommen. Kommt doch irgendwie an die Grundlinie, da wird es wirklich interessant. Wenig Angebote. Nachrückverhalten von Amporter zum Beispiel, auch Grimm, du hast es schon richtig gesagt, da muss man natürlich jetzt den richtigen Maßstab anlegen, aber auch das war nicht gut. Sie haben sehr selten geholfen. Man hatte auch durchaus zwischendurch den Fall, dass Hoffenheim schon mit allen Spielerinnen in der gegnerischen Hälfte stand und Nürnberg stand ja so in einem 5-4-1 und die 1 war halt wie immer Polaschkova und dann haben sich aber zeitweise drei Spielerinnen um Polaschkova gekümmert, in Anführungszeichen. Also sprich, eine weitere hätte eigentlich schon noch weiter mit nach vorne gehen können und hätte helfen können. Hätte vielleicht sogar mal durchlaufen können bis in den Strafraum. Ich weiß, es ist jetzt alles sehr theoretisch, aber das waren alles so Dinge, die nicht da waren, die es den Spielerinnen, die dann am Ball waren, leichter gemacht hätte, Chancen zu kreieren. Und so haben sie dann eben angefangen zu flanken, ohne Ende und ehrlicherweise auch manchmal ohne Verstand, nämlich ohne zu gucken. Und da hat halt der 1. FC Nürnberg gesagt, ja, vielen herzlichen Dank, weil Fördös und Wosch haben da eine Flanke nach der anderen rausgeklärt. Die hatten 40 klärende Aktionen, also insgesamt der Club und Wosch 9 und Fördös mit 8. Und so war das eben möglich, dass so lange so wenig passiert. Und dann muss man aber halt auch dazu sagen, dass der Club hier ein Tor schießt, das hat schon ein bisschen auch mit Zufall zu tun, denn Nürnberg hatte 8 Kontakte im gegnerischen Angriff, im gegnerischen Strafraum, 40 im Angriffsdrittel. Im Vergleich dazu, Hoffenheim hatte im Angriffsdrittel 263, also ein Vielfaches, ein Sechsfaches, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, und 35 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Also das war sehr, sehr wenig und gerade in der Schlussphase war der Ball sehr schnell weg. Und da muss ich sagen, habe ich dann auch den Club irgendwann nicht mehr verstanden. Also ich verstehe nicht, warum man da dann noch fast jeden Abstoß kurz ausführen muss, wenn du doch sowieso schon die ganze Zeit tief stehst und du weißt, die letzte Kette, die brauchen jetzt auch einfach mal für den Kopf, brauchen die jetzt einfach mal 5 Sekunden Ruhe, dann ballert das Ding halt nach vorne, auch wenn es nicht schön aussieht. Weil der Ball war ja so auch schnell weg. Also es war ja nicht so, dass sie sich da so geil durchgespielt hätten, dass sie dann eine Ballbesitzphase damit eröffnet hätten. Nee, der Ball war dann wieder weg und dann ging es direkt im Hochkonzentrieren weiter. Und am Ende war es, glaube ich, auch beim Club eine Kraftfrage. Also Natasja Lein, die gewinnt noch in der 91. Minute gegen die Hoffenheimer Innenverteidigerin den Ball und ihr fehlt einfach die Kraft, irgendwie noch an die Eckfahne zu kommen oder den Ball zu halten, zu warten, bis jemand nachrücken kann. Sie spielt dann so einen totalen, ja, also Quatschpass, aber ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Sie konnte einfach nicht in der Situation. Und dann ist der Ball wieder weg. Und dann ist aber halt auch so hohes Anlaufen halt auch schwierig, wenn du zwar Ballgewinne daraus erzielst, aber den Ball dann auf keine Art und Weise halten kannst, nicht mal irgendwie einen Einwurf für dich bekommst, dass alle mal nachrücken können. Und dementsprechend war das dann auch aus Nürnberger Seite, finde ich, dann in ein enttäuschendes Spiel. Auch die Art und Weise, wie das 1:1 fällt, das ist dann, also die Flanke ist ja nicht gut. Die Flanke ist viel, viel zu tief und weil Svensson Senelius aber die Orientierung kurz verloren hat, sie weiß einfach kurz nicht, wo ist der Ball? Deswegen kommt Harsch an diesen Kopfball. Ansonsten, also einmal, wenn Ballwatching gut gewesen wäre, weiß sie nicht, wo der Ball ist. Es war, ich habe jetzt sehr, sehr lang geredet, Alina, ich entschuldige mich. Aber man sieht, ich habe mich mit diesem Spiel sehr beschäftigt, weil es hat auf beiden Seiten unheimlich viele Fragen aufgeworfen. Und natürlich ist es richtig, wenn Hoffenheim sagt, wir sind noch ein junges Team und so weiter und so fort und wir müssen uns einspielen. Und es ist auch richtig, wenn der Club sagt, hey, hier mal in einem Punkt und so weiter und so fort. Ich finde aber, dass beide ganz, ganz viele Dinge nicht gut gemacht haben in dieser Partie.
bin ich ganz bei dir. Gerade auch das am Ende, das hat Nürnberg einfach nicht gut gelöst. Das hätte man das 1-0 über die Zeit bringen können. Aber wie gesagt, Kraft gefehlt, dann vielleicht einfach auch so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit am Ende, dann wirklich einfach mal den Ball wegzuhauen. Und vor allen Dingen fand auch gerade, dass Larissa Rosek am Ende ziemlich aufgedreht hat. Da waren ja doch einige Glanzparaden, die sie gemacht hat. Und ja, da stimmt. Hat man dann eigentlich schon gedacht, okay, jetzt haut sich Nürnberg rein, jetzt wollen sie das wirklich das retten, jetzt wollen sie wirklich die 3 Punkte mitnehmen. Und dann diese eine kleine Moment der Unaufmerksamkeit. Und dann, das ist dann aber auch wieder das, dann merkt man aber auch wieder, wenn man Nürnberg ist, ach, wir spielen gegen Hoffenheim. So, das ist dann ein Team, was bis zur letzten Minute dran geblieben ist. Wobei man natürlich Hoffenheim ganz, ganz groß ankreiden muss. Sie hätten das Spiel schon, sie hätten wir schon viel früher treffen müssen. Und nachdem sie so viel Qualität im Kader hatten, eigentlich das Spiel auch gewinnen und den Gewinn, also den Sieg sehr, sehr früh festmachen.
Ich meine, Chachi rutscht dann in der 98. Minute noch an dieser Flanke vorbei. Das war so der eine Moment, wo mal das Zentrum in der Innenverteidigung richtig offen war beim Club, aber da ist es aus Nürnberger Sicht noch gut gegangen. Ja, also Rustig, das ist gut, dass du das erwähnst, dass sie da, also die hat 6 von 7 Torschüssen gehalten, super Quote hat sie da mit 85%, aber eben auch davon abgesehen einfach sehr gut. Und man muss noch mit dazu sagen, auch bei Nürnberg kam natürlich auch noch eine Verletzung mit dazu. Also Brengel wird eingewechselt in der 70. und muss in der 80. raus, weil sie mit dem linken Sprunggelenk wegrutscht. Das ist einer der Gründe, warum es überhaupt diese lange Nachspielzeit gibt. Und wer weiß, welchen Effekt das auch noch hatte. Denn das sah alles andere als schön aus, ehrlicherweise, diese Verletzung. Also man wusste direkt, dass da was passiert ist. Und das darf man dann eben auch nicht komplett vergessen, dass das ja auch noch mit reinkommt zu dieser Partie. Am Ende bleibt es eben beim 1:1. Hoffenheim damit jetzt 7 Punkte. 3 Punkte Rückstand hat man auf die absolute Tabellenspitze. Man reist jetzt dann, also man bleibt regional nah in Franken. Man geht jetzt dann zur Spielvereinigung Greuther Fürth, nachdem man zu Hause gegen den Club gespielt hat. Und danach geht es dann zum HSV. Für den Club wiederum bleiben wir auch regional. Das ist ja auch kein Zufall in dieser zweiten DFB-Pokalrunde. Es geht zum FC Ingolstadt und dann wird man zu Hause gegen RB Leipzig spielen. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Und da gibt es auch echt einiges zu besprechen, denn da war bei beiden Teams ganz schön Druck drauf. Sowohl die SGS Essen als auch der 1. FC Köln haben aus unterschiedlichen Richtungen kommend ja hohe Erwartungen an dieses Spiel gehabt, sage ich mal. Und die des FC, die wurden aber so dermaßen erfüllt, denn Köln startet fantastisch mit 2 Toren von Jessen in der 11. und in der 14. Minute. Und kurz danach hätte es sogar noch einen Strafstoß für den FC geben können. Das heißt, der Start, der war wirklich gut. Aber dann kommt Van Belle und trifft in der 32. Minute zum Anschlusstreffer. Und danach müht sich Essen, weitere Chancen herauszuspielen. Der FC vergibt auch eine große Chance, Andrade aufs 3:1. Am Ende, Flo, bleibt es aber dabei. Also der FC kann seine ersten Punkte sammeln, seinen ersten Dreier sammeln. Wir haben damit kein Team mehr, das bei 0 Punkten steht in dieser Saison. Und bei Essen wiederum, da gab es danach schon so einige, ja, Kampfansagen ist zu viel, aber es muss ein Ruck durch das Team gehen, wurde unter anderem gesagt. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, ich fand, bei dem Spiel hat man schon nach 6 Sekunden gesehen, dass es ein Spiel wird, wo es sehr auf den Kopf drauf ankommt. Also Essen hat Anstoß gehabt und Jana Feldkamp, eine Spielerin mit gefühlt 700 Bundesligaspielen, spielt irgendwie Elmasi den Ball in den Rücken, sodass nach 6 Sekunden der Ballbesitz weg ist und Köln Einwurf hat. Und da hast du schon gemerkt, okay, also die haben beide wirklich, wirklich ordentlich Druck. Mhm. Wer dann nicht so Druck hatte, in den Anfangsviertelstunde war Marina Hegering und, ja, und Lisa Schmitz, die Torhüterin. Und das hat mich wirklich gewundert, weil es ist jetzt mit Sicherheit kein Geheimnis mehr, dass Marina Hegering sehr wichtig ist für den Spielaufbau in den Mannschaften, wo sie spielt. Bei Clubs wie Bayern oder Wolfsburg verteilt sie das dann schon nochmal gerne auf eine Mitspielerin, aber gerade bei Köln ist das ja offensichtlich. Sie ist diejenige, die die Bälle verteilt und die Angriffe auch mit initiiert. Und sie wurde einzig von Meier gepresst. Und generell war Meier, so hatte ich das Gefühl, in einem Spiel die einzige, die überhaupt ins Pressing gegangen ist. Und wenn ich Ramona Mayer gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, nach 20 Minuten gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ich bin die Einzige, die anläuft und die anderen 10 haben zugeschaut. Also das war,
weißt
das
du, wie viele Zweikämpfe Ramona Mayer geführt hat? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es passt so gut.
Alle wahrscheinlich.
38 Zweikämpfe.
Ja.
Problem, sie hat davon nur 11 gewonnen, das sind 29%, aber das waren eben diese vielen, vielen, ich laufe an und drücke mich irgendwie noch in den Zweikampf rein.
Also verrückt, also wirklich verrückt, ich habe das nicht verstanden, ich habe mir das angeschaut, dachte, das kann doch nicht wahr sein. Hegerin konnte gucken, konnte sich den Ball vorlegen, konnte nochmal zu Schmitz spielen und dann nochmal zurück und ich dachte irgendwie, was machen die? Und dann war es auch klar, dass Köln lange Bälle spielen wird und so sind ja dann auch die zwei Tore gefallen. Also einmal Agres mit einem langen Ball auf Jessen und dann einmal Lisa Schmitz, die Torhüterin, mit einem langen Ball. Und es hat gereicht, es hat funktioniert, weil Meißner unterm Ball drunter herhüpft von dem zweiten und dann Jessen dann noch Fürst aufsteigen lässt, dann ist der Ball noch abgefälscht, aber das war schon sehr einfach, wie Essen da Köln zu den beiden Toren hat kommen lassen. Und die Kölnerinnen haben dann aber, ja, auch, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt haben sie auf einmal was zu verlieren und da, der Kopf hat schon auch mitgespielt, weil du hast gemerkt, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Köln mit 0 Punkten da gestanden und es lief nach wie vor dann auch nach diesen zwei Toren, wenn etwas funktionierte, dann über Marina Hegering. Die hat dann teilweise auch angedrippelt, hat irgendwie mit einem Doppelpass, den sie gewonnen hat, oder mit einem Pressschlag, stand die auf einmal 20 Meter vom Tor von den Essenerinnen. Ich dachte, okay, also was geht hier schief? Was ist gerade das taktische Mittel? Was ist eure Idee, lieber FC Köln? Wenn ihr euch da so durch pressschlagen wollt, durch das Mittelfeld, dann alles gut, dann ist das halt so. Und dann mit der ersten Aktion, die Essen eigentlich hatte, fällt dann das Tor. Eigentlich auch durch einen Rückpass, glaube ich, auf Schmitz, die dann nur noch so kurz vor wahrscheinlich Meier klären kann, Ball ins Aus geht und dann der Einwurf, ja. Kommt irgendwie Hegering nicht in den Zweikampf rein und dann kommt der Ball zu Van Belle, die dann einen recht guten Abschluss, sie hatte sehr wenig Zeit, sie hatte sehr wenig Platz, einmal vorgelegt, den Ball in die richtige Richtung mitgenommen und abgeschlossen, dann Schlenzer, Schmitz hat keine Chance. Und dann war es das aber, irgendwie so gefühlt. Dann war das Tor von Essen und dann hast du gedacht, okay, und jetzt werden die ja kommen mit dem Messer zwischen den Zähnen, aber nö. Ging es in die Halbzeit und danach, wie du es gesagt hast, hat eigentlich Köln die Chance aufs 3-1. Jessen köpft auch nochmal an die Latte. Ball war anscheinend vor ihm aus von Andrade, hat man nicht gesehen. Andrade selber hat diese zwei Torchancen noch, wo sie einmal vielleicht sogar mit ihrer Geschwindigkeit an der Torhüterin vorbeilaufen kann, aber sie versucht den direkten Abschluss. Und dann geht das Spiel zu Ende und irgendwie habe ich mich gefragt, was war der Plan von Essen? Also ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Essen hat sehr, sehr viele Fragezeichen mir hinterlassen und Köln hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespült, aber sind relativ einfach zu zwei Toren gekommen und konnten es dann verwalten, weil Essen wirklich nicht gut war.
Und das Schlechte bei Essen ist, das hat sich durch alle Teamteile durchgezogen. Also Jacqueline, also Vanessa Fürst zum Beispiel, die hat zwei super Aktionen. Erst gegen Imping und dann gegen Jessen. Und bei der dritten Aktion sieht es ja aber nicht gut aus. Also verliert einfach mal eine Aktion. Das kann auch passieren. Also ich will es jetzt nicht problematisieren. Jacqueline Meißner, du hast es ja schon angesprochen, verschätzt sich auch in der einen Szene flach. Das ist diejenige, die an den Einwurf nicht rankommt, der dann zu einer Großchance führt, unter anderem Debitzky, die ja auch neu mit dabei war, hatte ihre Probleme und so könnte ich jetzt jede Spielerin durchgehen und das ist jetzt nicht so komplett untypisch für ein Fußballspiel, dass du bei jeder Spielerin sagen kannst, die hatte auch mal eine schlechte Aktion mit dabei, aber bei Essen ist das Problem, es fehlt ihnen das Gerüst, auf das sie zurückfallen können und dann merkst du auch, also ich denke, es hat einen Grund, dass eine Natascha Kowalski nicht in der Startelf stand und es hatte natürlich einen Grund, dass Ramona mal jetzt endlich wieder im Zentrum gespielt hat und Elmasi auf dem Flügel, herzlichen Dank dafür, dass wir das nicht mehr thematisieren müssen, aber insgesamt fehlt da einfach sehr viel und eben gerade das, was du gesagt hast mit den langen Pässen, das habe ich mir auch gedacht, weil das ja auch in der zweiten Hälfte noch ein Problem war. Also da gibt es ja noch mal eine Chance, wo Jessen durch ist nach einem tiefen Pass. Und die Chance von Andrade ist auch ein tiefer Pass, der aus der letzten, also aus der Aufbaureihe hinter die Kette von Essen gespielt wird. Da musst du vorne mehr Druck machen. Ansonsten spielt dir Köln diese, die spielen die im Schlaf, diese Pässe. Du hast es ja sehr schön beschrieben. Und Augustin hat nach dem Spiel gesagt, Zitat, den Kampf kann man der Mannschaft nicht ansprechen, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir sein müssen. Es muss ein riesiger Ruck durch die Mannschaft gehen. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Jede Spielerin und jeder im Trainerteam muss sich hinterfragen und deutlich besser werden. Dann können wir das Ding auch wieder rumreißen.
Aber das ist doch ehrlich gesagt ein Armutszeugnis, wenn man das nach 4 Spielen sagen muss. Entschuldigung.
Das hat, also ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so kritisch, weil ich finde es schlimmer, wenn er sagen würde, naja, wir hatten ja gute Ansätze und wir hatten ja auch unsere Chancen und irgendwie unglücklich, dass wir so schnell in Rückstand geraten. Denn es war kein komplett schlechtes Spiel von Essen. Ich finde, dass es schon eine Steigerung war zu den bisherigen Spielen. Aber bei uns im Forum hatten wir auch einen User, Irrlicht war das, der genau dasselbe gesagt hat, dass er gesagt hat, das klingt jetzt schon nach, als wären die abgestiegen und was ist denn da eigentlich los und was ist denn der Plan von Essen? Also du bist nicht alleine mit deiner Meinung.
Ja, und Köln hat das halt auch komplett in die Karten gespielt und die haben halt einfach den Essenerinnen dann den Ball gegeben und sagt, der Mutter, jetzt macht mal. Weil Essen hatte 53% Ballbesitz und sie haben halt 0,4 Expected Goals daraus kreieren können. Die Kölnerinnen 2,1, also die Kölnerinnen haben eigentlich das gemacht, was sie gebraucht haben für 2 Tore. Ich fand's halt, ja, also ich denke mir halt, wenn beide Mannschaften mit der Pistole auf der Brust da ankommen und du spielst, hast das Heimspiel, dann hätte ich mir da wirklich mehr erwartet. Also dann, ich möchte ihn jetzt nicht den Einsatz absprechen, den haben sie gehabt, oder gerade Ramona Meyer hat den gehabt, aber irgendwie hat mir da auch der Plan gefehlt und mir kommt eben nicht in den Kopf rein, wie man dann dieses halbgarige Pressing dann veranstalten kann. Also dann lass doch Ramona Meyer auch nicht pressen, dann ist es wenigstens konsequent, aber dann nur eine Person laufen zu lassen und dann dadurch reißt du ja auch wieder Lücken, wenn die anderen dann einfach zuschauen. Das hat mir nicht gefallen und ich habe nicht verstanden, warum sie das dann zumindest nicht in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht haben. Also weil du hast ja dann noch eine Halbzeit, wo du das dann ansprechen kannst und es hat nicht funktioniert und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, auch offensiv, haben sie ja nicht stattgefunden, fand ich. Hm. Und wir reden nicht davon, dass das Spiel dann schon 5-0 stand. Also das wäre ja noch irgendwie möglich gewesen. Weil Köln ist ja jetzt auch keine stabile Mannschaft zurzeit. Weil einfach da, ja, wenn du mit 0 Punkten aus 3 Spielen kommst, du hast in Freiburg eigentlich relativ okay gespielt, kannst einen Punkt mitnehmen. Du hast in Wolfsburg eigentlich, oder gegen Wolfsburg eigentlich relativ okay gespielt. Verlierst das dann noch in der letzten Minute. Also das ist ja keine Null-Punkte-Mannschaft gewesen. Aber sie waren es de facto und das macht ja was mit dir im Kopf. Mhm. Und ich finde, gerade so, ich bleibe dabei, dieser Anfang, nach 6 Sekunden den Ball ins Aus zu spielen, so unbedrängt, das macht auf der einen Seite als Gegner auch was mit dir. Du weißt, okay, die sind nicht bereit heute. Und das, so hatte ich das Gefühl. Und eine Jacqueline Meissner, so ein Fehler wie noch vom 2-0, der passiert ja normalerweise nicht. Mhm. Und das sind schon so Anzeichen, wo du dann wahrscheinlich als Kölnerin gedacht hast, ja, das wird heute einfach.
Ja, und vielleicht haben sie dann gedacht, es wird zu einfach, ehrlich gesagt.
Ja, also, aber es ist nicht bestraft worden, weil es einfach war tatsächlich. Und das fand ich schon erschreckend. Also ja, Essen natürlich, Umbruch und Trainer weg und ist immer dasselbe bei Essen, ohne Frage. Aber das war schon sehr dünn.
Ja, und also mein Eindruck ist, der kann natürlich ungerecht sein und ich weiß, dass die Vorbereitungsspielergebnisse super waren bei Essen. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, man muss jetzt in den laufenden ersten Wochen der Saison die Arbeit machen, die man eigentlich in der Saisonvorbereitung hätte machen müssen. Nämlich System einstudieren, Laufwege einstudieren, Pressing einzustudieren, was das auch funktioniert. Eben nicht das, mit dem man in die Saison gegangen ist, bei dem man dann sehr schnell festgestellt hat, das funktioniert nicht, jetzt müssen sie es ändern. Das kann natürlich trotzdem noch reichen. Also wir müssen jetzt auch nicht so tun, als sei Essen abgestiegen. Die haben 1 Punkt Rückstand auf Nürnberg, 2 Punkte Rückstand unter anderem auf Köln. Also deswegen, aber da ist jetzt eben ganz schöner Druck drauf. Und ein letzter Satz noch auch zum FC. Ich finde, da ist der Druck nämlich auch zwar ein bisschen kleiner geworden jetzt durch den Dreier, aber was schon erstaunlich ist, ist, wie die sich selber dann letztlich auch wieder in Bedrängnis gebracht haben in diesem Spiel. Also ich nehme mal als Beispiel Lisa Schmitz, die verursacht einmal eine Ecke, weil sie den Ball länger hält als die 8 Sekunden, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen in der Bundesliga der Frauen. Danach sieht sie gelb, weil sie einen kurz gespielten Abstoß zu langsam ausführen. War vielleicht ein bisschen hart, weil sie hat sich mit Hegerin besprochen, aber jetzt nicht so. Also es war ein deutliches Zeichen der Schiedsrichterin, das dauert mir hier alles zu lange. Und bei der allerletzten Aktion, da gibt es ja diesen Freistoß von Essen, der noch in den Strafraum reinfliegt. Und Lisa Schmitz kommt da, obwohl er aus weiter Entfernung kommt und nicht nah an ihr Tor kommt, kommt völlig übermotiviert raus. Und das wird dann abgepfiffen, weil es gab ein Foulspiel oder sowas. Und sie kommt auch noch so halb an den Ball ran. Aber da dachte ich mir auch, verrückt, du bist doch eigentlich diejenige, die Erfahrung hat und die dafür auch geholt wurde, jetzt den kühlen Kopf zu bewahren. Also ich hatte den Eindruck, der FC hat sich hier durchaus manchmal nochmal selber im Weg gestanden. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, Lisa Schmitz fürchterliches Spiel gemacht, aber diese Szenen waren schon auffällig, weil sie komplett unnötig waren, alle drei. Und ja, dass es nicht bestraft wurde, lag mehr an Essen als an Köln, glaube ich.
Also ich glaube, der 1. FC Köln hat halt auch ein riesiges Thema zwischen dem Pfosten und nicht, weil Lisa Schmitz eine schlechte Torhüterin ist, sondern weil die in der Vorsaison, glaube ich, 4 verschiedene Torhüterinnen hatten, jetzt dann quasi 2 Ersatzkeeperinnen verletzt sind oder waren mit Paula Hoppe und mit der Norwegerin, Michaelsen, Dankeschön, die jetzt wieder trainiert, wo sie dann ja noch eine Torhüterin aus Basel holen mussten, Fuchs. Plus hat Lisa Schmitz ja letztes Jahr nicht Fußball gespielt. Also sie saß halt in Wolfsburg auf der Bank und ich finde, das merkst du ihr schon noch ein Stück weit an. Ich finde, sie ist keine schlechte Torhüterin, sie ist gut am Ball. Aber so ein bisschen hat sie sich schon auch schwer getan, in die Saison reinzukommen. Wenn ich dann das Spiel gegen Leipzig denke, wenn ich das Spiel gegen Freiburg denke, war jetzt auch kein unhaltbarer Kopfball. Zwar undankbar, aber nicht unhaltbar. Das ist schon eine Position, wo Köln jetzt eine Kontinuität braucht. Und ich bin gespannt, wie jetzt die Entscheidung sein wird, wenn Michaelsen wieder fit ist, ob man dann quasi jetzt auf Schmitz vertraut oder ob man einen Wechsel im Tor macht. Ich glaube nicht, weil einfach Schmitz sehr gut mit Hegering harmoniert. Wir sprechen auch dieselbe Sprache. Ich glaube, das hilft auch einfach in der Abwehr. Aber das hast du schon gemerkt, weil da kann sich auch keine Abwehr einspielen, wenn du gefühlt alle 3 Wochen eine andere Torhüterin hast. Und jetzt hast du natürlich mit Hegering auch nochmal eine Spielerin dazu gewonnen, die es gewohnt ist, offensiv zu verteidigen, aber teilweise ja dann so weit vorne draufschiebt, dass die anderen 15 Meter hinter ihr stehen. Also so ist ja im Prinzip dann eine Großchance gegen Wolfsburg passiert. Kann ich mich noch dran erinnern, dass da einfach dann Gerhard und Agres dann einfach den Weg nicht mitgehen. Also da muss ich noch sehr, sehr viel einspielen. Köln hat sicherlich von den Personen, die sie verpflichtet haben, einfach mal große Namen verpflichtet und auch Qualität natürlich, aber ich habe schon noch das Gefühl, das muss ich finden. Und das hat also noch nicht komplett und da gehört auch die Torhüter-Position dazu, wobei ich jetzt Schmitz ehrlich gesagt recht gut fand gegen Jena, weil sie auch mit dem Ball am Fuß einige Situationen entschärfen konnte und die einzige anlaufende Pressing spielende Essenerin Meier dann im Schach halten konnte. Was nicht immer einfach war, auch hin und wieder gab es dann so ein paar verunglückte Rückpässe, aber ich finde, das hat sie noch relativ gut gelöst, weil sie eben relativ gut am Ball ist.
Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Du hast einmal Jena gesagt, aber Essen gemeint. Das haben wir dann schon im nächsten Satz wieder verstanden. Für die SGS geht's jetzt dann zu Kickers Offenbach im DFB-Pokal und dann wird man zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Das ist generell keine gute Nachricht. Der Blick aufs weitere Programm für Essen. Wolfsburg zu Hause, Leipzig auswärts, Hoffenheim zu Hause. Also wenn ein Ruck durchs Team gegangen sein sollte, dann werden wir es mit einem Upset erleben, das kann man glaube ich sagen bei diesem Programm. Für den 1. FC Köln geht es jetzt nach Warbeien und dann wird man zu Hause gegen Leverkusen spielen. Köln jetzt dann mit 3 Punkten über den Strich gesprungen, aber noch ist dieser Strich ja nur eine gestrichelte Linie, höchstens bei 4 gespielten Spieltagen. Wir machen jetzt aber einen fetten Strich unter diesem Spieltag, und zwar indem wir unsere Spieltags-Awards verleihen. Jeder kürt für sich seine MVP, seine Unsung Heroine, also eine Spielerin, die vielleicht ein bisschen untergegangen ist und trotzdem aber ein tolles Spiel gemacht hat, und jeder hat noch für sich seinen Moment dieses Spieltags. Alina, wenn du magst und darfst du sehr gerne mal beginnen, wer ist denn deine MVP?
Ich bin mir gerade noch nicht wirklich sicher. Ich finde, in dieser Runde, wo wir viele zähe Spiele hatten, ist es ein bisschen schwer gewesen, jetzt die eine Spielerin zu finden, die sich wirklich hervorgetan hat. Ich finde, es waren sehr, sehr viele gute Individualleistungen dabei. Wer mir jetzt so spontan einfällt, ist tatsächlich Jojo Stanway, weil sie an allen Treffern, beziehungsweise an drei Treffern von Bayern tatsächlich direkt beteiligt war. Und das ist schon stark, auch wenn Freiburg jetzt vielleicht nicht so der Maßstabgegner für Bayern war in dem Spiel, aber ich fand es trotzdem extrem stark, diese ganze Rotation bei Bayern, dass sie da dann trotzdem so konsequent in ihren Aktionen war auf dem Feld. Das hat dem Team ja auch gerade dann, nachdem Sarrazzi dann vom Platz war, denke ich, auch enorm Stabilität gegeben, und davon hat dann Bayern sehr profitiert.
Mhm. Georgia Stanway. Flo hat auch schon sehr genickt. Trotzdem frage ich dich, Flo, hast du noch einen anderen Namen auf dem Zettel?
Ja, Stanway steht bei mir tatsächlich auch an erster Stelle. Ich habe mir jetzt noch die beiden Spielerinnen notiert, die jeweils zwei Tore geschossen haben. Würde da jetzt Vanessa Fudala wählen wollen, weil sie einfach ein belebendes Element ist für Leverkusen. Als Neuzugang auch fast keine Einführungsschwierigkeiten hat. Am Rhein macht es sehr gut. Elfmeter eiskalt verwandelt. Dann auch den Treffer nach Vorlage von Wamsa sehr gut vollendet und auch sonst eigentlich Dreh- und Angelpunkt im Leverkusener Spiel. Also deswegen mein Punkt geht an Vanessa Fudala.
Und dann vermute ich, dass ich dann sogar die dritte auf deiner Liste nenne, denn ich hätte nämlich Sandra Maria Jessen genannt. Also wenn eine Spielerin so früh trifft und damit ja die Weichen stellt in einem Spiel gegen einen Gegner, wir haben es jetzt lang und ausführlich besprochen, dem ansonsten ein bisschen die Mittel fehlen, dann ist sie schon mit hauptverantwortlich für diesen Dreier, und deswegen, ich finde, die hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, und ich sage das auch deshalb, weil ich durchaus ja kritisch ihr gegenüber war in mancher Partie vorher, weil ich fand, dass sie vom Flügel kommt, ein bisschen selten es geschafft hat, dann wirklich Torgefahr zu erzeugen. Das war in diesem Spiel anders. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel von Jessen. Und damit kommen wir zu den Spielerinnen, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar eine tolle Leistung gezeigt haben oder auf andere Art und Weise erwähnenswert sind. Alina, wer ist deine Unsung Heroine?
Lisa Baum von RB Leipzig. Mhm. Ich habe sie, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen. Klar, in einem etwas statischen Leipziger Team, da finde ich, ist sie sofort ins Auge gesprungen, sehr belebendes Element, hat viele gute Akzente gesetzt, also auch ein sehr, sehr vielversprechendes Talent, was Leipzig sich da sichern konnte. Da werden wir sicherlich noch mehr von ihr in der Bundesliga sehen, aber das sah wirklich gut aus, gerade auch in diesem ja vernebelten Leipziger Spiel, und kann man, glaube ich, dem Verein nur empfehlen, sie mal öfter starten zu lassen.
Gut, ich glaube, Stammplatz hat sie aktuell, so wie ich es mitverfolgt habe. Nee, alles gut, vielleicht, es ist schon sehr, sehr spät für uns beide. Ich bin mir gerade auch nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall, Lisa Baum hat ein gutes Spiel gemacht. Flo, wen hast du noch auf dem Zettel?
Ja, ich habe jetzt nicht wenig über sie gesungen, aber ich würde sie trotzdem als Unsung Hero nominieren. Das ist Marina Hegering. Mhm. Aus genannten Gründen sehr wichtig im Aufbau. Zweikampf- und Pressing-Monster, manchmal noch so ein bisschen unkoordiniert mit den anderen, aber glaube ich, ein sehr wichtiger Transfer für Köln, ist auch Kapitänin geworden, und mein Vote geht an Marina Hegering.
Ja, also die hat wirklich, die hat diesem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Dann nehme ich Emilia Hirche, Innenverteidigerin vom HSV, die hat zum ersten Mal so richtig viele Spielminuten bekommen, wenn ich das richtig sehe, und die hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen Leipzig, hat alle ihre Zweikämpfe gewonnen, also die am Boden, aber darum geht es mir jetzt gar nicht, also rein statistisch kann man es jetzt gar nicht so ablesen, hat schon ein gutes Spiel gemacht, aber ich fand das schon interessant, dass da es eine Veränderung gab in der letzten Kette gegen diesen Gegner, und das ist überhaupt nicht negativ aufgefallen, deswegen Emilia Hilscher hat mir sehr gut gefallen, auch weil ich bisher noch nicht so viele Minuten von ihr sehen konnte, da achtet man dann nochmal ganz besonders drauf, meine Unsung Heroine. Und damit kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Alina, was war es für dich?
Ich hoffe, es ist okay, wenn es jetzt was vom außerhalb vom Platz war. Klar. Aber ich fand den Auswärtssupport von Union Berlin unfassbar stark. Mhm. Habe es auch dann nach dem Spiel auf Social Media gesehen. Die Clips dabei bei Union auf dem Instagram-Account. Das war richtig, richtig cool. Da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man das sieht, weil genauso sollte das sein. Und dann auch wieder zu unserer Eingangsfrage mit dem, dass die Teams jetzt alle hochgekommen sind, dass die Liga aufgestockt wurde, dass wir jetzt die englischen Wochen haben. Gerade unter der Woche ist es unglaublich schwer für Auswärtsfans zu solchen Spielen zu kommen und dass dann Union da mit 300 Mann und Frau aufkreuzt, das ist schon extrem beeindruckend und sah wirklich toll aus und das bedeutet dem Team mit Sicherheit auch sehr, sehr viel.
Ja, sehr schön. Ich glaube, da kann man, das wären meine Momente Spieltags gewesen, aber ich überlege mir jetzt noch was anderes. Auch die HSV-Fans in Leipzig, dachte ich mir auch. Also Donnerstagabend und du hast da eine Handvoll, ich weiß nicht, wie viele es genau waren, aber man hat sie immer mal wieder im Gegenschnitt gesehen. Es gibt ja eine Kamera auf einer anderen Position bei Leipzig. Da konnte man die kurz sehen, musste man gut aufpassen, aber dann hat man sie gesehen. Ja, wirklich, wirklich bemerkenswert, umso mehr, weil man sich ja die Frage stellen muss. Also aus Fansicht sind englische Wochen katastrophal und die Frage ist wirklich, warum es das braucht. Man hat es ja auch in den ZuschauerInnenzahlen gesehen an diesem Nicht-Wochenende, aber gut, es ist die Entscheidung des DFB und der Vereine, vermutlich zumindest. Flo, was ist dein Moment des Spieltags gewesen?
Ich hatte überlegt, ob ich was aus München nehme, weil wir auch sehr lange darüber gesprochen haben, die Verletzung von Sarah Zatrazil, weil ich glaube, dass das einen Einfluss haben kann auf die Meisterschaft, also auf die Entscheidung, wer Meister wird, je nachdem, ob Barkala das lösen kann oder nicht. Aber ich möchte was Positives nehmen und deswegen, weil wir auch sehr viel über das Produkt Bundesliga gesprochen haben, Frauen-Bundesliga, nehme ich die erstmals in unter der Woche und nicht am letzten Spieltag durchgeführte Konferenz. Also ein Mittel, ein Stilmittel der Fernsehübertragung, das jetzt genutzt wurde in der Hoffnung, dass da viele Zuschauerinnen erstmals vielleicht vom Fernseher saßen und es mitbekommen haben, wie toll der Fußball der Frauen sich in Deutschland entwickelt hat, was für tolle Spielerinnen es in der Bundesliga gibt und deswegen geht mein Punkt da an die Konferenz. Ich weiß gar nicht, ob der andere übertragene Sender das auch gemacht hat oder ob das nur die Firma aus Bonn gemacht hat.
Du darfst ruhig sagen, Magenta Sport.
Da darf ich das sagen.
Und ich glaube, The Zone hat es nicht gemacht. Also zumindest wäre es mir nicht bekannt.
Also das, genau, fand ich eine gute Sache. Hat natürlich das Spielplan noch hergegeben und ich habe zwar Einzelspiele geschaut, aber ich hoffe, viele Fans konnten sich daran freuen. Ich musste Einzelspiel schauen.
Ja, klar, genau. Das ist das Los, wenn man im Rasenfunk ist. Ja, also wirklich finde ich auch interessant. Ist ja auch damals, als uns der neue Spielplan präsentiert wurde, ja auch mit den neuen Fernsehpartnern, als dann ja die Anstoßzeiten so aufgedröselt wurden, da war das genau meine Frage damals an Manuel Hartmann vom DFB, warum man eben nicht so ein Produkt wie eine Konferenz etabliert, anstatt eben 6 Spiele mit 6 Anstoßzeiten, so wie es damals noch war, zu machen. Und es hat eben einfach seine Vorteile, denn im Fußball passiert sehr oft wenig und dann hat es seinen Vorteil, wenn man durch die Stadien springt und es einem vielleicht gar nicht auffällt, dass gerade nirgendwo so wirklich viel passiert und irgendwann schreit dann jemand Tor und dann hat man ja endlich ein bisschen Action. Das könnte doch was sein, aber auch
also
da.
Können wir festhalten, die Konferenz ist eine Rasenfunk-Idee?
Nein, also na gut, also erfunden habe ich es ja sowieso nicht. Erfunden hat es damals noch Premiere, ist ja auch schon eine Weile her. Ich kann sie ja gar nicht nutzen. Ich bin ja derjenige, der am wenigsten Konferenz guckt. Also in meinem Fußballkonsum findet ja die Konferenz zu 0% statt, weil ich immer die Einzelspiele gucken muss, weil man in der Konferenz nicht genügend mitbekommt. Aber ich glaube eben, dass es sehr interessant wäre für viele andere. Ich meine, ich erlebe das durchaus hier in den jüngeren Mitgliedern meines Haushaltes. Die sind es schon gewohnt, dass immer zwei Spiele gleichzeitig laufen und die finden das aber auch nicht so schlecht, dass man, wenn auf dem einen Bildschirm wenig passiert, sie auf den anderen gucken können. Also, naja, aber gut, ich will da jetzt nicht zu viel drüber verlieren. Meine Szene dieses Spieltags war eine, bei der ich laut lachen musste und das war das 4:1 von Alex Popp, denn es ist ja schon unwahrscheinlich, dass man einmal in einer Saison an beide Innenpfosten köpft, aber dass man zweimal an beide Innenpfosten köpft und dann aber einmal nicht trifft und einmal trifft, habe ich persönlich noch nie erlebt. Ich glaube auch zu erkennen, dass Alex Popp das durchaus amüsant fand und ja, das war einfach eine lustige Szene. Mal schauen, ob sie es noch ein drittes Mal macht. Dann, ja, keine Ahnung, was ich dann mache. Nee, ich sag mal lieber nicht, was ich dann machen würde, denn dann schafft sie es noch. Also das war meine Szene, mein Moment dieses Spieltags. dicht gefolgt natürlich von dieser Sendung mit euch. Ich kann euch nicht genügend danken. Wir haben jetzt durchaus hier schon zu später Stunde aufgenommen und wir müssen ja alle früh raus. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Florian Römmele, man kann dir, also ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann und wo man deine Texte auch lesen kann und dich hören kann. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, danke dir, Alina, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und dann, ja, schließe ich mich dem Dank an Alina an, Alina Ruprecht. Vielen, vielen Dank dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
Hat mir immer super viel Spaß gemacht, danke.
Das freut mich sehr. Und ich möchte mich noch bedanken bei Wo Sobel aus dem Forum, denn in der letzten Folge ging es ganz am Schluss bei den Awards darum, da hat Helene die These aufgestellt, dass wahrscheinlich Montagsspiele bevorzugt werden bei den Awards, weil sie eben so frisch im Gedächtnis der Gäste sind. Und da habe ich noch gesagt, na, das könnte ja die Community mal nachrecherchieren. Und was soll ich sagen, Wo Sobel hat's gemacht? 378 Awards ist er oder sie durchgegangen und hat sie zugeordnet. Und wir können jetzt festhalten, nein, der Montag wird nicht bevorzugt. Diese These ist falsch, aber wirklich, dass das in dieser Community möglich ist, dass ihr glaubt gar nicht, wie das mein Herz erwärmt, dass ich da dann hier Balkendiagramme sehe im Forum mit statistischen Abweichungen. Also wirklich, ich könnte nicht stolzer auf die Community sein. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank an euch und natürlich auch generell, dass ihr den Rasenfunk möglich macht, denn ihr wisst ja, den Rasenfunk, den gibt es nur dank euch. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren alles, was wir hier machen, ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich mich da bedanken bei Chili99, bei René Lu, bei Rasmus und bei Andreas P. auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Da könnt ihr erfahren, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Auch in den Shownotes steht es und es geht auf allen Wegen, die ihr euch so vorstellen könnt. Also vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr auch die anderen Formate des Rasenfunks abonniert. Wir haben unter anderem einen Schwerpunkt zur Männerbundesliga zu Leverkusen aufgenommen. Und natürlich die Spieltagsbesprechung auch. Wir haben über die zweite Männerbundesliga gesprochen. Bald geht es ja auch weiter mit den Nationalteams, natürlich auch mit den Frauen. Also sprich, es gibt so einige Feeds, die ihr abonnieren könnt. Und solltet ihr das Christa-Kleinhans-Tribünengespräch noch nicht gehört habt, dann aber mal husch. Das könnte euch gefallen. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.